herzlich willkommen zur Episode 96 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Heute nehmen wir auf am Montag, den 9. Februar, und zwar in der Stadt Auckland, die mit 1,4 Millionen Einwohner die größte Stadt Neuseelands ist, was auch bedeutet, dass fast ein Drittel aller Neuseeländer hier lebt. Auckland liegt relativ weit im Norden der Nordinsel und ist damit unser letzter Stopp in Neuseeland. Vom Auckland Airport werden wir Neuseeland dann nach knapp 2,5 Monaten wieder verlassen. Und wohin?
Dazu später in der Episode mehr. Das hier wird jetzt also jedenfalls entsprechend die letzte Neuseeland-Episode dieses Podcasts sein. Und in dieser Episode werden wir im ersten Teil von unseren letzten 2 Wochen hier im Land erzählen.
In der letzten Episode haben wir berichtet, dass wir die ersten 2 Wochen auf der Nordinsel quasi jeden Tag Regen hatten, am Ende hin dann auch richtig Dauerregen, der uns das Leben sehr unangenehm gemacht hat. Aber an einem Sonntag haben wir dann schließlich Kims Häuschen erreicht, dass wir Kim 3 Tage vorher bei David und Maureen kennengelernt hatten und sie uns direkt zu sich eingeladen hatte, wenn wir in ihrem Heimatort Ovango vorbeikommen. Das hatten wir auch schon in der letzten Episode erzählt. Und die letzte Episode hat dann damit geendet, dass wir eben bei Kim angekommen waren und sie gesagt hat, dass wir bleiben dürfen, solange wir wollen. Also insbesondere, bis diese Regenperiode endlich vorbei ist. Das war für Mittwoch, also 3 Tage nach unserer Ankunft bei Kim, angekündigt.
Kim lebt mit ihrem Mann Owen, 2 Hunden und einer Katze in einem kleinen Häuschen, eben am Rande des Dörfchens Ovango, das ziemlich mittig auf der Nordinsel Neuseelands liegt. Die Kinder sind schon erwachsen und aus dem Haus und die Schafweideflächen ihrer Farm, ihres Grundstücks, das um ihr Haus drumherum liegt, haben sie teilweise verpachtet. Owen hat früher mal vor allem als Fencer gearbeitet, also als jemand, der Zäune baut. Da ist der Bedarf offenbar relativ groß in Neuseeland, nach allem, was wir so gesehen haben am Straßenrand. Kim ist gelernte Friseurin, hat aber auch schon in Apotheken und als Sozialarbeiterin in einer Schule gearbeitet. Und als wir dort waren, war Owen tagsüber vor allem mit dem Zersägen von Bäumen und dem Holzhacken beschäftigt. Also sowohl für den Eigenbedarf zum Heizen im Winter als auch zum Verkaufen an die Nachbarn stellen sie Feuerholz her.
Ja, und als es zwischendurch mal ein bisschen weniger geregnet hat, hat uns Kim auf ihrem Quad auf die Hügel der Farm von Owens Eltern gefahren. Nennen sie immer die Family Farm. Das Quad ist dieses Mal nicht so ein Side-by-Side-ATV gewesen, also wie letztes Mal bei David, sondern so ein richtiges Quad. Also Kim sitzt in der Mitte auf dem Sattel und wir saßen dann links und rechts hinten dran auf den Kotflügeln der Hinterräder, also quasi halb versetzt hinter ihr. Und mit diesem Quad sind wir dann ziemlich steil und mehr oder weniger querfeldein hoch auf den höchsten Hügel der Family Farm gefahren. Und von dort aus kann man dann ein ganzes Tal überblicken eigentlich, wo so ein Fluss durchfließt und wo seitlich eben von verschiedenen Hügeln begrenzt ist. Und dieses ganze Tal, hat sie dann eben quasi gesagt, das gehört komplett zur Farm dazu. Und erst da ganz hinten, da wo diese Pine Trees, diese Kiefernwälder anfangen, da ist dann so quasi die Grenze der Farm. Also wieder riesiges Gelände, was da zu dieser Farm da gehört. Alles hügelig und überall hier Schafe auf den Hügeln verteilt hier und da.
Ja, und da oben auf dem höchsten Punkt der Farm im Prinzip, wo wir da hochgefahren waren, da haben sie dann auch eine Start- und eine Landebahn für Flugzeuge in die Hügel gebulldozt. Also für große Farmen in Neuseeland ist es wohl recht typisch, so eine Startbahn zu haben. David hatte uns davon damals auch schon erzählt. Und am einen Ende der Startbahn, da stand dann so eine Hütte und dort wird dann per LKW Dünger in Pulverform angeliefert und da in der Hütte erstmal deponiert. Und dann bestellt man als Farmer eben bei einem Dienstleister ein Flugzeug, inklusive Pilot normalerweise auch, nehme ich mal an. Also so ein kleines Flugzeug natürlich. Und das kommt dann angeflogen, landet da auf der Landebahn, nimmt dann am Ende der Landebahn den Dünger auf, der dann wahrscheinlich irgendwie vorher nochmal in Wasser gelöst wird, nehme ich mal an, damit er dann eben vom Flugzeug aus über den Wiesen der Farm ausgebracht werden kann. Und offenbar ist das Düngen nötig oder lohnt sich jedenfalls hin und wieder, damit das Gras für die Schafe gut genug wächst. Also ich finde es schon auch irgendwie krass. Es geht ja nur um Gras da, ne? Die düngen ja nicht irgendwie Weizen oder, sondern einfach nur grünes Gras, das dann halt die Schafe fressen. Aber selbst diese relativ primitive Pflanze, sage ich mal, die ja normalerweise relativ einfach wächst, muss man hier anscheinend düngen. Oder jedenfalls wächst, lohnt sich halt, um deren Wachstum zu fördern. Und die Startbahn ist halt echt krass. Also zum einen ist sie natürlich überhaupt nicht asphaltiert, sondern halt auch einfach nur so Schafwiese im Prinzip, nur halt eben ein bisschen begradigt. Aber nicht begradigt im Sinne von waagerecht, sondern die ist so ein bisschen geformt wie so eine Skisprungschanze. Also die ist richtig steil, als wir da mit dem Quad hochgefahren sind. Ich würde schätzen, 10% Steigung hat es da mindestens, eher mehr. Und die Flugzeuge, die landen dann halt hangaufwärts. Und ganz am oberen Ende steht dann die Hütte, wo der Dünger deponiert wird. Und wenn sie wieder starten, dann rollen sie halt erstmal hangabwärts runter und mit dem Schwung starten sie dann halt. Und also diese Start- und Landebahn, die sah schon ohne Flugzeug super beeindruckend aus, wenn man sich allein nur vorgestellt hat, dass da Flugzeuge starten und landen. Also das wäre sicherlich nochmal sehr viel beeindruckender gewesen, das tatsächlich auch zu sehen, wie da mal so ein Flugzeug startet oder landet. Das wäre schon richtig cool gewesen, aber ich glaube, sie düngen nur alle 1-2 Jahre mal mit dem Flugzeug, sonst ist es auch einfach viel zu teuer. Und insofern, ja, so viel Glück hatten wir dann auch wieder nicht, dass das ausgerechnet an dem Tag stattgefunden hätte.
Herr Kim und Owen selber sind jetzt nicht so die Fahrradfahrer wie David und Maureen zum Beispiel. Die sind eher so die Wanderer, nennt man hier übrigens Tramper. Also Tramping ist Wandern hier in Neuseeland quasi. Also haben auch schon von ein paar Mehrtageswanderungen erzählt, die sie auch mit ihren Kindern gemacht haben und so. Ja, und beide ja, haben vor allem eben harte körperliche Arbeit gehabt. Und auf den ersten Blick wurden auf mich so gewirkt wie so stimmiger neuseeländische Farmer mit diesen typischen ganz kurzen Hosen an, übrigens, die sie in Neuseeland anhaben. Also die ganzen Männer haben so richtig knappe Shorts an, wie ich es eigentlich normal von Frauen kenne bei uns zu Hause. Aber gut. Aber dann, klar, wie auch in Australien das Vorurteil so ein bisschen war, dass die Männer manchmal grummelig gewirkt haben oder so. Auf den zweiten Blick oder wenn man mit den Leuten redet, sind sie dann doch ganz nett und ein bisschen tiefgründiger.
Ja, wir waren ja letztlich dann mehr als nur einen Tag bei Owen und Kim und haben entsprechend dann auch eigentlich jeden Tag dann dort gemeinsam Abend gegessen. Das Abendessen bestand typischerweise aus folgenden Komponenten, sage ich mal. Also zum einen gab es immer Fleisch, also zum Beispiel Steak oder Frikadellen. Dann gab es als Kohlenhydratbeilage, sage ich mal, Kartoffeln, gegebenenfalls auch in Form von Pommes oder halt sonst Salzkartoffeln. Und dann gab es auch immer noch so verschiedene Salate, also zum Beispiel grünen Salat oder einmal gab es auch Eiersalat dazu noch. Also irgendwie immer 2-3 verschiedene Salate jeden Abend. Das war eigentlich echt ganz, ganz gut. Und wir haben dann auch mal gekocht an einem der Abenden. Wir wollen uns ja auch irgendwie mal ein bisschen revanchieren und uns erkenntlich und dankbar zeigen. Und da haben wir Gnocchi mit Pilzrahmsoße gekocht. Außerdem dann auch noch so mit frischem Spinat und getrockneten Tomaten in der Soße. Und Kim hat dann auch erzählt, das ist mal was ganz anderes, was sie sonst nie haben. Obwohl es ja im Prinzip auch kartoffelbasiert ist, die Gnocchi. Aber irgendwie, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie das wussten, weil sie immer von Pasta geredet haben, als sie die Gnocchi bezeichnet haben, wie auch immer. Jedenfalls schien es ihnen geschmeckt zu haben. Also sie hat mehrmals betont, dass sie es lecker findet. Ob das jetzt Höflichkeit war von ihr oder ob sie es wirklich lecker fand, das kann ich natürlich nicht beurteilen.
Kim hat uns dann auch mal noch gefragt, ob wir schon eine Glowworm-Experience in Neuseeland hatten. Wir haben schon davon gehört, dass das in Neuseeland an manchen bestimmten Orten ein Ding sein soll. Aber da hier ja im Sommer die Sonne so spät unter und früh wieder aufgeht, haben wir die Dunkelheit meist sowieso verschlafen und deswegen haben wir auch noch keine Glühwürmchen gesehen bisher. Also hat uns Kim eines Abends nach Sonnenuntergang ins Auto gesetzt und wir sind dann ein Stückchen weit weggefahren, irgendwie viertel, halbe Stunde mit dem Auto und da gab es eine kleine, schmale Schotterstraße, die dann im Grunde so einen Straßeneinschnitt hatte. Das heißt, die Straße wurde durch einen Hügel durchgebaut und der Einschnitt für die Straße, also quasi eine Schneise bzw. eine Kerbe, die in den Hügel gebaggert worden war, die war dann relativ hoch und relativ schmal. Also wir sind dann ausgestiegen und durch diesen vielleicht 3 Meter breiten und 5 Meter tiefen Einschnitt gelaufen. links und rechts von uns, also jeweils so 5 Meter hohe Wände aus Gestein, Erde. Es war auch vermoost und zugewachsen mit so kleinen Farnen. Und es war natürlich stockdunkel, weil es ja abends war. Kam auch kein Mondlicht rein und auch den Sternenhimmel konnte man oben nicht sehen. Aber trotzdem links und rechts an den Erdwänden haben 100 kleine, helle, weiße Pünktchen wie so ein kleiner Mini-Sternenhimmel geleuchtet quasi. Also als würde man an so einem Sternenhimmel vorbeilaufen, der nicht waagrecht über einem funkelt, sondern eben senkrecht neben einem. Und die hellen Punkte waren dann so stark geclustert. Also an manchen Stellen saßen sie nur so vereinzelt rum, mal hier eins, mal da eins. Aber an anderen Stellen dann waren ganz viele Dutzende von den Punkten auf einer kleinen Fläche. Aber was uns wirklich verwundert hat am Anfang, war nicht die schiere Menge an weißen Punkten, die es da gab, sondern dass die Punkte weder geblinkt haben, noch sich irgendwie bewegt haben. Und schon gar nicht sind sie irgendwie umhergeflogen, wie das Glühwürmchen in Deutschland normalerweise so tun.
Ja, also haben wir dann mal unsere Stirnlampen eingeschaltet, die wir dabei hatten, und sind näher an die Wand herangegangen, um uns die Quelle des Lichts, die Erzeuger des Lichts, etwas genauer anzuschauen. Und siehe da, das waren tatsächlich Würmer. Also die hatten nichts mit den Glühwürmchen zu tun, die wir aus Deutschland kennen. Das, was wir als Glühwürmchen kennen, das sind ja eigentlich gar keine Würmchen, sondern das sind ja Käfer. Deswegen werden sie treffender ja auch als Leuchtkäfer bezeichnet. Also Glühwürmchen ist ja eher so ein bisschen der volkstümliche Name. Und dann ist mir in dem Moment auch eingefallen, dass diese Leuchtkäfer, die wir aus Deutschland kennen, im Englischen ja auch gar nicht unbedingt Glowworm heißen, sondern eigentlich eher Firefly. Das heißt, wenn die Neuseeländer und auch Kim hier immer von Glowworm Experience geredet haben, dann meinten die gar keine Glühwürmchen Experience, also keine Firefly Experience, sondern die meinten tatsächlich eine Glowworm Experience im Sinne eines Wurms. Diese neuseeländischen Glowworms hier, die haben in der deutschen Wikipedia keinen deutschsprachigen Trivialnamen. Also es gibt anscheinend nicht so wirklich einen deutschen Namen dafür. Aber ich nenne sie jetzt hier einfach mal im Podcast zur Abgrenzung zu den Glühwürmchen einfach mal Glühwürmer. Also Glühwürmchen ist das, was wir aus Deutschland kennen, was eigentlich Käfer sind und was rumfliegt. Und die Glühwürmer hier sind tatsächliche Würmer. Also genau genommen sind es die Larve einer Art der Langhornmücken. Also es sind jetzt auch nicht Würmer wie die Regenwürmer, sondern es sind schon immer noch Insekten. Aber es sind halt quasi Insekten im Larvenstadium. Und diese Würmer, diese Larven, die sind vielleicht so 3 Zentimeter lang und 2 Millimeter dick. Und die sehen im Licht der Stirnlampe so ein bisschen, ja, so halbtransparent aus, aber auch ein bisschen bräunlich. Man findet diese Glühwürmer in Neuseeland vor allem an lichtgeschützten, feuchten Orten, also wie jetzt eben hier zum Beispiel in diesem Straßeneinschnitt, an dem wir da waren, an dem wir sie gesehen haben, aber sonst vor allem auch in Höhlen. Und die Würmer, die hängen an Seidenfäden von der Höhlendecke oder unter einem kleinen Vorsprung von der Erdwand herunter. Diese Fäden, die haben sie selbst gesponnen. Und sie spinnen die Fäden nicht nur, um dann daran zu hängen, sondern auch, um Beute zu fangen.
Wobei die Fäden jetzt kein Netz bilden wie bei einer Spinne, sondern die hängen halt so als einzelne Fäden von der Höhlendecke oder dem Wandvorsprung runter. Und die Fäden von unseren Würmern, also die wir jetzt da beobachtet haben, die waren vielleicht so 5 Zentimeter lang maximal. Aber in Höhlen, wo es immer windstill ist, werden die Fäden scheinbar wohl bis zu 40 Zentimeter lang. Und an den Fäden hängen dann so Schleimtropfen, in denen die Beute, also vor allem andere Mücken oder sowas, hängen bleibt. Ja, mutmaßlich zum Anlocken der Beute dient dann eben das leuchtende Schwanzende des Glühwurms. Und ja, nachdem wir uns die etwas ekligen Würmer und ihre schleimigen Fangfäden aus der Nähe angeschaut haben, haben wir dann lieber wieder die Stirnlampen ausgeschaltet und sind weiter am wunderschönen Sternenhimmel neben uns entlang gelaufen.
Ja, also die Glühwürmer da, die sind schon sehr viel schöner anzusehen, wenn man nicht ganz so genau hinschaut, muss man sagen. Bei Kim und Owen waren wir also im Zentrum der Nordinsel und genauer gesagt am nördlichen Rand des sogenannten Volcanic Plateau. Das ist die von Vulkanismus geprägte Hochebene im Zentrum der Nordinsel. Neuseeland liegt ja genau auf der Grenze zwischen der australisch-indischen und der pazifischen Kontinentalplatte und ist damit anfällig für Erdbeben und eben auch Teil des pazifischen Feuerrings, also dieser Linie um den Pazifik, auf der ganz besonders viele Vulkane liegen. Anders als Island wurden die Inseln Neuseelands zwar nicht durch den Vulkanismus erschaffen, also es sind damit streng genommen keine Vulkaninseln, aber trotzdem gibt es recht viel vulkanische Aktivität hier und das eben vor allem auf der Nordinsel und hier auf der Nordinsel vor allem im Bereich des Volcanic Plateaus im Zentrum. Der Rand des Plateaus, also wo Kim und Owen leben, der liegt etwa so auf 400 Metern über dem Meeresspiegel. In den zwei verregneten Tagen vor unserer Ankunft bei Kim sind wir aber auch auf über 800 Metern auf dem Plateau unterwegs gewesen und dabei auch recht nah am Mount Ruapehu vorbeigekommen. Das ist der höchste Berg des Plateaus und der Nordinsel überhaupt. Er ist fast 2800 Meter hoch und das ist natürlich auch einer der Vulkane des Volcanic Plateaus.
Ja, leider waren aber die Tage, an denen wir da mit dem Fahrrad unterwegs waren, total verregnet und der Himmel total verhangen von grauen Wolken. Und deswegen haben wir leider von der Straße aus keinen der Vulkane sehen können, obwohl wir eigentlich sehr dicht dran vorbeigefahren wären. Aber wir haben einen Tipp für eine Wanderung auf dem Volcanic Plateau bekommen. Und zwar von Heidi und Johannes, die womöglich auch gerade zuhören. Also danke dafür. Also für den Tipp, nicht fürs Zuhören, beziehungsweise dafür natürlich auch. Vielleicht sollte man auch nicht von einem Tipp für eine Wanderung sprechen. Das ist nämlich vielmehr die Wanderung auf dem Volcanic Plateau. Und zwar heißt der Trail Tongariro Alpine Crossing. Und das ist eine Tageswanderung durch Vulkangebiet direkt neben dem Mount Ruapehu. Dominiert wird die vor allem von den Vulkanen Mount Ngauruhoe und Mount Tongariro eben, der auch der Namensgeber eben des Wanderwegs ist und auch des Tongariro National Parks, der da liegt und der schon 1887 gegründet wurde und damit der viertälteste Nationalpark der Welt tatsächlich ist. Beginn und enden tut die Tongariro Alpine Crossing leider mitten ziemlich in der Pampa. Das heißt, die meisten Touris, die buchen recht teure Shuttlebusse, die einen morgens zum Start der Wanderung hinbringen und abends auf der anderen Seite dann wieder abholen. Also es ist auch kein Rundwanderweg, sondern eben One-Way. Und nachdem wir eben im Regen am Tongariro National Park und den Ausgangspunkten der Shuttle Transfers vorbeigeradelt waren, hatten wir die Wanderung eigentlich sowieso schon abgeschrieben, zumal wir immer schauen müssten, wo man das Fahrrad lässt und sonst was. So wichtig war es uns dann doch nicht. Aber Kim hat uns dann angeboten, sie kann uns gerne hinfahren und auch wieder abholen. Und die Fahrräder hatten wir ja sowieso schon bei ihr zwischengelagert. Dann dachten wir, ja gut, die Chance müssen wir dann doch nutzen. Und können wir uns nicht einfach so entgehen lassen. Dazu kommt noch, dass Kim uns dann noch sogar Wanderstöcke und einen richtigen Wanderrucksack geliehen hat, sodass wir auch perfekt ausgerüstet waren für so eine Tageswanderung. Ja, und so am dritten Tag nach unserer Ankunft bei Kim und Owen war dann die elendlange Regenfront auch endlich durchgezogen und es war der erste Tag ohne Regen seit 2 Wochen. Also sind wir da entsprechend aufgebrochen zur Alpine Crossing und wurden dann von Kim zum Startpunkt gefahren, der auf 1100 Meter Höhe liegt.
Ja, und als wir da angekommen sind, haben wir sofort gesehen, dass das die Wanderung auf dem Volcanic Plateau ist oder wahrscheinlich auch die Wanderung von ganz Neuseeland. Also wir waren bei weitem nicht die Einzigen, die sich dort dann parat zum Loswandern gemacht haben. Tatsächlich ist die Tongariro Alpine Crossing die populärste Tageswanderung in ganz Neuseeland. Also bei gutem Wetter in der Sommersaison, da kommen da schon mal über 1000 Wanderer an einem einzigen Tag zusammen. Und entsprechend gut ist das eigentlich auch alles da organisiert. Also es gibt große Infotafeln, die darüber informieren, was man alles dabei haben sollte. Also es kann halt zum Beispiel da oben zu recht plötzlichen Wetterumschwüngen kommen und deswegen sollte man auf jeden Fall immer Regenjacke, Winterjacke, Handschuhe und Mütze dabei haben. Außerdem sollte man auch einigermaßen fit sein. Die Wanderung ist nämlich 19,5 Kilometer lang und es gibt auf dem Weg keine Ausstiegspunkte, wo man quasi abbrechen könnte. Also man kann immer nur umkehren oder weitermachen. Das sind die einzigen zwei Optionen, die man hat. Am Startpunkt des Weges standen dann auch zwei Ordner. sage ich mal. Also zwei Menschen, offensichtlich zwei Maori. Und die haben dann einen zum einen dazu angehalten, dass wir uns da auch kostenlos für die Wanderung anmelden sollten. Gab es einen QR-Code und dann konnte man sich da online quasi anmelden. Einfach, dass sie halt ja, einen Überblick haben, wer da an dem Tag gerade so unterwegs ist. Und außerdem haben sie auch noch jeden Wanderer mit so einem Handklickzähler gezählt, der da durch den Startpunkt durchgelaufen ist.
Ja, es ist wohl so, dass da das Department of Conservation so ein bisschen im Kompromiss bzw. Zusammenarbeit mit den lokalen Maori da arbeitet oder steht. Den lokalen Maori, denen sind die Vulkane da heilig, also das Land ist denen da sehr wichtig. Und sie sammeln da im Moment so ein bisschen eben Daten über die Nutzung des Wanderwegs, weil da eben so viel los ist und man das halt noch schützen möchte. Und wir haben eben entsprechend gehört und gelesen, dass darüber nachgedacht wird, eines Tages eben die Zahl der Wanderer irgendwie zu begrenzen, dass das nicht noch mehr überhand nimmt.
Ja, auf den ersten Kilometern der Wanderung ging es dann erstmal in so einem relativ breiten Tal voller Vulkangesteingeröll bergauf, muss man schauen, dass man nicht über die Steine stolpert. Und am Ende des Tals erreichte man dann den Sattelpunkt zwischen den Vulkanen Mount Ngauruhoe und Mount Tongariro. Das heißt, der Weg führt quasi zwischen diesen beiden rund 2000 Meter hohen Bergen hindurch. Der Mount Ngauruhoe ist ein ziemlich perfekter Kegel aus Geröll, der auch im Herr der Ringe-Film als Schicksalsberg herhalten musste, in dem, Achtung Spoiler, am Ende der Ring vernichtet wird. So jedenfalls hat es mir Belinda erzählt. Ich selber kenne mich ja mit Herr der Ringe jetzt nicht so wahnsinnig aus.
Merkt man schon daran, dass du ihm Herr der Ringe-Film sagst. Es sind nämlich drei Filme. Wie auch immer. Ja, wir sind am Schicksalsberg vorbeigekommen, aber durften leider keinen Ring reinschmeißen.
Wir hätten ja auch keinen dabei gehabt. Naja, und dann jedenfalls durchquert man so einen ziemlich ausgedehnten Krater, ungefähr so einen Kilometer groß, der auch flach wie ein Tisch war. Also der Boden war so sandig, sah so ein bisschen aus, als wäre da vielleicht irgendwann mal Wasser auch drin gestanden und hätte dadurch dann so ein See gebildet, dessen Grund dann eingeebnet wurde. Und dadurch war es dann ja ganz flach und man konnte mal einen Kilometer lang flach gehen, ohne bergauf und bergab gehen zu müssen. Das war eigentlich auch ganz angenehm, zwischendurch mal zum Ausruhen. Und danach, nachdem man dann diesen Krater, diesen flachen Boden durchquert hat, danach ging es dann eben auf den höchsten Punkt der Wanderung rauf. Und bei dem ganzen Aufstieg da hatten wir schon auch den Eindruck, zu den fitteren Wanderern da zu gehören, würde ich sagen. Also wir waren schon in der Regel diejenigen, die die anderen überholt haben, in dem angenehmen Gewissen, dass die tausenden Radkilometer, die wir jetzt hier auf dem Buckel haben, vielleicht schon nicht ganz spurlos an unserer Fitness vorübergegangen sind. Und wer jetzt vielleicht von euch denkt, oh, was für Angeber, hört mal noch ein paar Minuten länger zu, bitte. Jedenfalls erstmal zum höchsten Punkt der Wanderung. Der liegt auf 1870 Meter auf dem Rand des Red Craters. Dieser Red Crater, der sah auch recht bizarr aus, also weil er so aus weinrotem Gestein und Geröll besteht. Und dann an einer Stelle hatte der so einen riesigen, ja, so eine Art riesigen Riss. Und die Kanten von dem Riss und die Innenseiten, die bestanden dann aus weißem Gestein. Also es war ein sehr interessantes Farbspiel auch vor allem und der Riss war einfach auch, ja, der hatte eben so Seitenwände aus weißem Gestein, die super hoch waren und so. Also es war auf jeden Fall sehr bizarr und außergewöhnlich. Und vom Rande des Red Craters ist man dann wieder bergab gestiegen, ziemlich steil. Da war es dann auch ein bisschen rutschig und man musste aufpassen, dass man nicht mit dem Po auf dem Weg landet. Und ja, man konnte entsprechend da erst den ganzen anderen Leuten beim Hinfallen zuschauen, die vor einem liefen, bevor man dann selbst gucken musste, dass man eben nicht ausrutscht und selbst hinfällt. Am Fuße des Red Craters gibt es dann so ein paar kleine türkise Seen und an manchen Stellen dort kommt auch heißer Dampf aus Löchern im steinigen Boden. Dann ist man noch am Blue Lake vorbeigelaufen, das ist auch so ein etwas größerer Kraterlake dort. Und danach begann dann der Abstieg.
Ja, spätestens da war dann von unserer Fitness nicht mehr so viel zu spüren. Da haben wir vor allem die Muskeln gespürt, die man zum Wandern offensichtlich braucht, beim Radfahren aber nicht so trainiert. Du hattest Schmerzen im Bereich der Hüfte und der äußeren Oberschenkel. Hast mir dann die Wanderstöcke weggeklaut, die ich mir eigentlich vor allem mitgenommen habe, um meine Knie zu schonen, sodass ich dann am Ende dann auch ein bisschen Knieschmerzen bekommen habe. So viel dazu. Nächstes Mal nimmt jeder seine eigenen Wanderstöcke mit, nach Möglichkeit zumindest.
Es ist ja nicht so, dass ich am Anfang zu stolz dafür gewesen wäre, Wanderstöcke mitzunehmen. Kim hatte halt einfach nur ein paar für uns beide.
Ja, dass sie hervorgeholt hat, nachdem ich danach gefragt habe. Du hättest wahrscheinlich gar keine mitgenommen. Wie auch immer, so haben wir uns beide ein bisschen geschont und ein bisschen nicht geschont. Manchmal hatte auch jeder einen Stock. Naja. Also anders als am Vormittag beim Aufstieg, werden wir jetzt beim Abstieg permanent überholt, anstatt selber zu überholen. Also es ist echt ein bisschen eine Qual gewesen und das eigentlich über die gesamten letzten 9 Kilometer der Wanderung, die dann eben bergab gehen. Es gibt zwar Serpentinen, aber trotzdem ist das Gefälle ca. 10%, also zu steil für unsere Beine. Aber immerhin wird man ein bisschen entlohnt mit einer schönen Aussicht auf den Lake Taupo. Das ist der größte See Neuseelands, ein bisschen größer als der Bodensee. Und der liegt eben auch in so einer Caldera, also in einem großen Krater des Taupo-Vulkans. Ja, und am Schluss läuft man tatsächlich noch ein bisschen durch richtigen Wald wieder.
Ja, der Wald, der war eigentlich auch der einzige Teil, wo man sich auch mal um 360 Grad drehen konnte, ohne einen anderen Wanderer zu sehen. Also es war jetzt schon nicht so viel los da die ganze Zeit, dass man ständig irgendwie hätte warten oder gar Schlange stehen müssen an irgendwelchen Engstellen oder, ja, weiß ich nicht, irgendwelchen Kurven oder was weiß ich. Also das kam nur sehr vereinzelt vor, dass wir quasi mal abgebremst wurden von Wanderern, die vor uns lagen, vielleicht ein- oder zweimal. Aber Fotos zu machen, wo man ein paar Meter Weg, aber keine Menschen auf dem Bild hat, das, ja, ist quasi unmöglich. Außer vielleicht eben da im Wald. Angesichts dieses Andrangs ist der Weg auch entsprechend gut ausgebaut. Manchmal ein bisschen zu gut für meinen Geschmack, würde ich sagen. Also an manchen Stellen zum Beispiel hat man so hässliche, ja, so Art Plastikmatten, die so Löcher hatten, wo dann der Kies drin war. Oder weiß ich nicht, die halt irgendwie den Kies festgehalten haben an dem Ort, wo er sein sollte. Jedenfalls hat so Plastikmatten auf dem Boden ausgelegt. Ja, das hat halt irgendwie nicht so schön da in die Natur sich eingefügt. Man musste auch nirgends mal irgendwie klettern oder irgendwie die Hände benutzen, um irgendwie ein bisschen, ja, voran oder irgendwo hochzukommen. Also so richtig anspruchsvoll ist die Wanderung wirklich nur durch ihre schiere Länge von 19,5 Kilometern und auch durch die 900 Höhenmetern, die man halt insgesamt bergauf geht. Aber jetzt nicht irgendwie technisch besonders anspruchsvoll. Es gibt keine Steilkanten oder so, dass irgendwie rechts plötzlich total steil bergab geht, aber man nur 20 Zentimeter schmalen Weg hat und aufpassen muss, dass man nicht abstürzt oder sowas. Ja, das alles eigentlich nicht. Es ist wirklich nur die Länge, die es anspruchsvoll macht. Und natürlich potenziell die Wetterumschwünge, aber bei uns war das Wetter eigentlich ganz okay. Deswegen war das jetzt für uns auch nicht wirklich eine Herausforderung. Insgesamt haben wir für die 19,5 Kilometer am Ende knapp 7 Stunden gebraucht. Letztlich 1,5 Stunden davon Pausenzeit. Angesichts dessen, dass da halt so viel los war und dass die Wanderung keinen großen technischen Anspruch hat, würde ich sagen, habe ich mir halt im Nachhinein gedacht, vielleicht hätten wir das einfach als Nachtwanderung machen sollen. Weiß ich nicht, irgendwie abends um 18 Uhr starten, da wären wir am Startpunkt des Weges sicherlich komplett allein gewesen, da halt 99% der Leute in die gleiche Richtung laufen. Das heißt, am Startpunkt des Weges kommen einem dann nicht die ganzen Leute aus der anderen Richtung entgegen um 18 Uhr, sondern da ist man weitgehend alleine sicherlich. Also von Südwesten nach Norden laufen eigentlich alle, weil es dort ein bisschen mehr bergab als bergauf geht. Und ja, dann wäre man halt dann irgendwie im Mondschein unterwegs oder unter dem da oben sicherlich fantastischen Sternenhimmel. Und dann dort zwischen den Vulkankratern rumzulaufen, deren Silhouetten man dann da erkennt im Mondschein, das wäre vielleicht wirklich was Besonderes und Cooles gewesen. Hätte man natürlich umso mehr auf die Wettervorhersage achten müssen, also damit man da nicht mitten in der Nacht dann in den Wolken oder bei Regen noch schlimmer oder beim Sturm oder so laufen muss, aber bei klarem Himmel, dann noch beim Mondschein, wenn man natürlich Stirnlampen dabei hat und so, ich denke, das wird schon ganz gut gehen. Und dann am Ende, wenn man dann um 2 Uhr morgens oder so durch die Wanderung durch ist, dann kann man sich da vielleicht einfach mit dem Schlafsack in diese Wartehütte legen, die es da am Ende des Weges gibt, bis man dann sich dann halt am frühen Morgen dann abholen lässt. Da gibt es so ein Dach, da hat man Windschutz, das man ja dann auch nur noch auf 760 Meter Höhe. Das heißt, da wird es jetzt im Sommer auch nicht so kalt nachts werden. Ich denke, da könnte man dann schon noch von 2 Uhr an ein paar Stunden Schlaf finden, sodass man nicht seinen kompletten Rhythmus ändern muss. Also im Nachhinein würde ich sagen, dass wir es vielleicht hätten so machen sollen. Wenn man jetzt auf Shuttle angewiesen ist, weil man sich nicht privat irgendwie hinfahren lassen kann, abends an den Startpunkt und morgens vom Zielpunkt wieder abholen, dann müsste man es wahrscheinlich halt andersrum laufen. Dann müsste man sich mit den Shuttles, die anderen Leute abholen, abends hinbringen lassen und dann morgens von den Shuttles, die anderen Leute hinbringen, abholen lassen. Aber das Bergabgehen war für uns jetzt auch nicht angenehmer als bergauf. Insofern weiß ich nicht, ob es wirklich so viel schlimmer ist, den Weg quasi falsch herum zu gehen.
Wobei ich persönlich jetzt sagen würde, dass man vielleicht schon nicht im vollen, ganz dunkel den steilsten Anstieg hoch und wieder runterlaufen sollte, der ja für uns noch eher auf der ersten Hälfte kam quasi. Das heißt, wenn man falsch rumgeht, wäre dann schon nach der Dämmerung. Vielleicht wäre eine Alternative, stattdessen einfach sehr früh zu starten, noch in der Dämmerung, dann ist wahrscheinlich auch nichts los.
Ich meine, das Tolle an Neuseeland ist halt auch, dass sowas, also jetzt zum Beispiel so eine Nachtwanderung, auch auf diesem relativ durchorganisierten und viel frequentierten Wanderweg, so wie ich das sehe und vermute, wohl nicht verboten wäre. Also es stehen da überall diverse Warnschilder rum, dass es eben zu Wetterumschwüngen kommen kann, dass man nicht laufen soll, wenn man nicht fit genug ist, dass man die Wanderung auf jeden Fall richtig rum machen soll, weil es sonst eben noch mehr Höhenmeter sind. Aber es sind halt alles nur Warnungen bzw. Empfehlungen, verboten wird da eigentlich nichts. Es ist nicht mal, so wie ich das verstanden habe, wirklich verboten, die Berge zu besteigen, obwohl man dort lesen kann, dass man das echt nicht tun soll, auch weil die Maori sie als heilig verehren und man das eben entsprechend respektieren soll. Also es ist nicht nur aus Sicherheitsgründen, dass da davon abgeraten wird, sondern halt auch aus Respekt vor der Maori-Kultur. Also das sehen sie wirklich nicht gern, aber wenn ich mich richtig erinnert habe, dann war das die Formulierung halt nicht so, dass es strengstens verboten wäre oder so. Trotzdem sollte man sich daran sicherlich auf jeden Fall halten, an diese Empfehlung. Aber bei einer Nachtwanderung, dazu steht tatsächlich gar nichts da. Würden sie wahrscheinlich auch nicht unbedingt empfehlen. Wahrscheinlich kommt da einfach sonst keiner auf die Idee, das zu machen. Aber ich denke mal, da kann man schon durch. Was auch da steht, ist, dass man den Weg im Winter nur mit Guide wandern soll, es sei denn, man hat Erfahrung mit Winterwanderungen. Also auch hier, man darf auch im Winter ohne Guide gehen, wenn man es sich zutraut. Also der Weg ist jederzeit frei zugänglich und kostet übrigens auch keinen Eintritt. Was ja angesichts der Menschenmassen und der ganzen Infrastruktur, also insbesondere auch der Toiletten, die immer wieder mal alle paar Kilometer am Wegesrand da aufgestellt wurden, auch nicht ganz selbstverständlich ist, würde ich sagen.
Übrigens wird außerdem noch davor gewarnt, dass die Vulkane auch durchaus noch aktiv sind und dass man da eben auf eigene Gefahr unterwegs ist. 2012 hat der Tongariro noch Steinbrocken mit 1 Meter Durchmesser bis zu 1,5 Kilometer weit geschleudert und dabei unter anderem auch eine Wanderhütte zerstört, wo man früher noch hätte übernachten können, war aber Off-Season, das heißt, wurde keiner verletzt. Aber als wir da waren, abgesehen von dem heißen Dampf, der da aus 2-3 Stellen in der Ferne aus dem Boden kam, haben wir da nichts von vulkanischer Aktivität gesehen. Leider oder zum Glück, wie man es nimmt. Ja, und das war dann auch unser letzter Tag bei Kim & Owen. Nach 3 Tagen dort sind wir dann also am Tag nach der Wanderung weitergefahren Richtung Norden. Erstmal bergab, wir sind ja eben runtergefahren von dem Volcanic Plateau und sind dabei übrigens auch über die 50.000 Kilometer Marke gekommen, also haben einen weiteren Meilenstein unserer Tour überschritten. Mitten im Nirgendwo wieder mal traditionell, wo es nichts gab, außer ein paar Schafe oder Rinder. Die nächste Stadt dahinter war die Stadt Taumarunui. Da sind wir am Startpunkt des berühmten Forgotten World Highways vorbeigefahren. Du wolltest da noch was zu sagen?
Achso, ja, ich wollte nur kurz anmerken, dass der recht berühmt ist unter Radreisen in Neuseeland, weil das so eine 180 Kilometer lange Route auf einer wunderschönen, sehr verkehrsarmen Straße durch sehr dünn besiedeltes Gebiet sein soll. Das Problem für uns war halt nur, dass dieser Forgotten World Highway halt total in Ost-West-Richtung verläuft. Aber wir wollen ja von Süden nach Norden. Das heißt, man hätte da einen riesen Umweg oder so machen müssen, um den irgendwie in unsere Route einzubinden. Und das hat halt irgendwie einfach vorne und hinten nicht gescheit gepasst. Und deswegen haben wir den halt leider links liegen lassen müssen.
Stattdessen sind wir am Abend dann am kostenlosen Campingplatz am südlichen Ende des Timber Trails angekommen. Und der Timber Trail, der ist die zweite Route auf der Nordinsel, über die viele Radreisende schwärmen. Der ist ca. 80 Kilometer lang. Und aus unserer Richtung ist es so, dass die ersten 35 Kilometer einem Railtrail folgen. Also ein Railtrail sind, der eben einer alten Eisenbahntrasse folgt, so muss man sagen. Die eben extra wieder, wie auch beim West Coast Wilderness Trail, diese Tramways, als Sackgasse in die bewaldeten Berge gebaut wurde, um das Holz gefällter Bäume dann abzutransportieren. Also daher wahrscheinlich der Name Timber Trail, weil Timber ja das englische Wort für Holz ist, also insbesondere für so Nutzholz oder Bauholz. Und ja, weil das so dann eben so eine Art Railtrail ist, sind die Steigungen einigermaßen human, wobei es von den Railtrail eigentlich schon relativ steil war. Ja, und es ging dann eben für uns, aus unserer Richtung kommend, erstmal sehr viel bergauf. Die Wegequalität war natürlich schotter, war auch nicht ganz ideal. Abschnittsweise war es mal ganz gut zum Fahren. Abschnittsweise war es ein bisschen steiniger, ein bisschen verwurzelt auch oder schlammiger. War aber schon zum Glück das meiste getrocknet, trotz der Regentage zuvor. Allerdings hatten wir eben nur eine Durchschnittsgeschwindigkeit von so 7 km/h auf diesem Abschnitt. Und ja, wegen dieser Abholzung durch die Holzgewinnung ist der Wald heute auch noch recht jung. Also war jetzt nicht ganz so spektakulär, nicht so toll wie der neuseeländische Urwald, den wir anderswo so gesehen hatten. Dann kommt man irgendwann eben ans Ende der Sackgasse, wo diese Art Railtrail aufhört. Und um da eben mit dem Fahrrad dann weiterfahren zu können, hat man dann einen Radweg durch den Wald weitergebaut, der dann erstmal so 2-3 Kilometer ziemlich steil bergab ging. Der war auch nicht so in bester Qualität, vielleicht von den ganzen Regen und so ein bisschen weggeschwemmt worden. Sie waren gerade am Aufbauen und haben die dann so weicherdig, teilweise rutschig gemacht. Also wir waren da ganz froh, eigentlich hier nicht andersrum bergauf fahren zu müssen. Runter ging es noch einigermaßen. Ja, und schließlich 40 Kilometer nach Start des Timber Trails haben wir dann den Piru Piru Campingplatz in der Mitte des Trails erreicht. Das ist auch ein kostenloser Campingplatz. Und ja, da sind wir dann am späten Nachmittag angekommen. Also wir haben recht lang für diese 40 Kilometer gebraucht. Am nächsten Tag hat es auch nicht so einfach begonnen tatsächlich. Also die ersten 15 Kilometer unseres zweiten Timber Trail Tags waren eigentlich so die unangenehmsten für uns. Der Radweg ist da offenbar einem Verlauf einer alten Straße gefolgt. Es war sehr grober Schotter und ein ständig sehr steiles Hoch und Runter. Da mussten wir dann doch auch ab und zu schieben, nachdem wir am Tag zuvor eigentlich alles fahren konnten und schon gedacht haben, oh, also eigentlich hatten wir vom Timber Trail eben gehört, das ist ein Mountainbike Trail.
Also es wird viel diskutiert unter Radreisenden, inwiefern der machbar ist mit Gepäck oder auch nicht, oder?
Genau, und am Tag zuvor mussten wir nie schieben. Es war alles von in Ordnung, mit unserem Gepäck zu fahren. Und wir dachten schon, ja, alles easy. Warum beschweren sich die Leute und so? Aber ja, die ersten 15 Kilometer am zweiten Tag waren dann doch ein bisschen anstrengend, aber machbar. Also schon machbar, auch mit unserem schweren Setup. Und vor allem wird man dann auch entlohnt, denn danach die letzten 25 Kilometer des Trails, also wenn man aus Norden kommt, wären es die ersten 25, die waren eigentlich so das Highlight des Timber Trails für uns. Also hier wurde der Verlauf von Anfang an als Radweg geplant. Es gab schmale Wege, ständige, interessante, enge Kurven, keine übertriebenen Steigungen. Und je höher man kam, also letztlich ging es bis auf fast 1000 Meter hoch, desto mehr war der Wald tatsächlich wieder richtiger neuseeländischer Urwald. Also noch, weiß ich nicht, verwunschener als sonst, hatte ich sogar den Eindruck, so ein bisschen so richtig, ja, dunkler Zauberwald, könnte man fast sagen. Also habe mich wieder so richtig wie in Herr der Ringe irgendwie versetzt gefühlt, teilweise ein bisschen. Also ganz alte, knorrige, krumm gewachsene Bäume, deren Rinde dann komplett vermoost war. Und natürlich überall Baumfahne, also alles richtig schön da irgendwie durchzufahren auf den kleinen Wegchen durch den Wald. Und diesmal hat es auch nicht geregnet, so wie damals auf dem West Coast Wilderness Trail, sonst hätte es ja vielleicht ein bisschen ähnlich ausgesehen, aber hier war es dann nochmal ein bisschen anders, nochmal eine andere Perspektive.
Ja, und dann also dieser Abschnitt, der wirklich als Radweg geplant war durch den Wald, das war dann schon beim Hochfahren richtig interessant, aber richtig cool war es natürlich dann beim Runterfahren. Also da ist man dann von 1000 Meter auf, ich weiß gar nicht, wieder 400, 500 oder sowas wieder runtergefahren, vielleicht 600, aber jedenfalls doch signifikant Höhe hat man wieder verloren und da ist man dann wirklich auf eben diesem kleinen, mega kurvigen, aber gut geschotterten Weg überwiegend dann halt da durch den Wald den Hang runtergefahren mit Serpentinen und so weiter, ging die ganze Zeit um die Kurve und man hat im Prinzip immer nur 5 Meter weit gesehen, aber weil es halt bergab ging, konnte man trotzdem relativ zügig rollen, musste natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil auch immer was entgegenkommen könnte, aber das war dann schon entsprechend sehr actionreich und dann mit dieser schönen Landschaft aufpassen, dass man nicht gegen einen Baum fährt und so, dass man die Kurven alle kriegt. Hat richtig Laune gemacht, weil halt auch wieder der Schotter entsprechend gut war, dass man da echt gut runterrollen konnte. Das war richtig cool. Wir haben sogar ein Video gemacht, diesmal mit der GoPro. Ausnahmsweise, sonst machen wir nicht so viele Videos. Vielleicht haben wir davon ein Action-Video auf unserer Website, von einem Ausschnitt von dieser Abfahrt. Machst du das, Belinda? Schneidest du das schön zusammen und machst es auf die Website?
Ja, schauen wir mal, ob es was geworden ist. Aber dann gerne auf jeden Fall. Der wunderbare Singletrackweg durch den wunderschönen Wald und der super coolen Abfahrt innerhalb der letzten 25 Kilometer war übrigens nicht das einzige Highlight oder der einzige Grund, den Timber Trail zu fahren, sondern es gibt noch einen, für den er auch berühmt ist. Das sind nämlich die ganzen Hängebrücken. Also grundsätzlich werden ja viele Radwege, nicht nur der Timber Trail in Neuseeland, immer wieder über coole, schmale Hängebrücken aus Stahlseilen und Holzbrettern geführt. Da haben wir auch schon viel von erzählt in den vorherigen Episoden. Aber die längsten und höchsten dieser Hängebrücken, die gibt es am Timber Trail. Und der Spitzenreiter davon, das ist die Maramataha Bridge.
Die ist 141 Meter lang und in der Mitte 53 Meter über dem Fluss unten, den sie überbrückt, und ist damit wohl die größte Radhängebrücke Neuseelands. Die Fahrbahn, die da auch wieder, wie sonst auch üblicherweise, mit Holzplanken ausgelegt ist, ist dabei nur 1,20 Meter breit, also gerade breit genug, um mit dem Fahrrad drüber zu fahren. Wenn da einer entgegenkommt, dann wird es schon richtig, richtig eng. Die Stahlseile sind überraschend dünn und tatsächlich sind die meisten Fahrradhängebrücken in Neuseeland auch nur für 10 Personen gleichzeitig ausgelegt. Bei den meisten anderen Hängebrücken ist halt so, dass man auch kaum mehr als 10 Leute da überhaupt drauf kriegen würde. Aber bei 141 Meter Länge sind 10 Leute jetzt ja schon nicht so viel. Also da wäre schon Platz für deutlich mehr. Da muss man schon ein bisschen, es ist nicht so wie im Aufzug, wo steht maximal 20 Leute und man sich fragt, hey, wie soll ich denn hier jemals 20 Leute reinkriegen? Sondern es ist schon so, dass da auch irgendwie 20 Leute draufpassen würden und man entsprechend im Zweifelsfall vielleicht abzählen sollte, dass nicht mehr als 10 draufgehen, damit die Brücke das auch mit ausreichend Sicherheitspuffer aushält. Also ja, diese riesigen Radweghängebrücken, die sind definitiv auch ein absolut spektakuläres Alleinstellungsmerkmal der Radwege in Neuseeland. Und es gilt halt eben ganz besonders für den Timber Trail, weil da gibt es halt die größten. So 2, 3, 4 waren wirklich richtig groß, also so über 50 Meter lang oder so. Und die größte eben 141. Es war schon einmalig, da mit dem Fahrrad drüber zu rollen. Zumal sie auch verhindern, dass man tief runter ins Tal und auf der anderen Seite wieder hoch muss. Ne? Das war natürlich Teil des Genusses und der Dankbarkeit, die wir für diese Hängebrücken empfunden haben.
Das stimmt. Ja, und als wir das Ende des Timber Trails dann erreicht hatten, sind wir am selben Tag noch bis in die Stadt Mangakino gefahren. Das haben wir allerdings nur geschafft, weil wir nicht die Schotterstraße über die Berge genommen haben, die der TA-Radweg nimmt, sondern stattdessen den State Highway 30 genommen haben, auf dem es fast nur bergab ging. Und State Highways mit zweistelliger Nummer haben in der Regel auch nicht so wahnsinnig viel Verkehr, deswegen war das schon in Ordnung. Und dann haben wir kurz vor Mangakino an dem Platz neben der öffentlichen Toilette gezeltet. Da war früher mal Zelten erlaubt nach unseren Apps, heute wohl theoretisch nicht mehr, kam aber niemand vorbei, war also schon in Ordnung. Und am nächsten Tag sind wir dann 6 Kilometer noch am Waikato River entlang gefahren, bis zum eigentlichen kostenlosen Zeltplatz von Mangakino, direkt am Fluss bzw. Stausee.
Da haben wir dann auch nochmal einen Ruhetag gemacht. Da sind wir also 2 Nächte geblieben, und zwar aus 3 Gründen. Zum einen haben wir noch ein bisschen Zeit zu überbrücken, zu vertrödeln gehabt, weil wir ja echt gut in der Zeit waren, den Flug ab Auckland ja schon gebucht hatten und so. Das heißt, wir wussten, wann wir dort sein müssen, und da hatten wir auf jeden Fall eben noch gut Zeit, irgendwo Ruhetage einzuplanen, und da hat sich das da an dem schönen Zeltplatz in Mangakino eben angeboten. Zum Zweiten war es so, dass nach 5 Tagen Sonnenschein, die wir jetzt am Stück hatten, seit Kim, der Regen jetzt an diesem Ruhetag zurück war. Also wir hatten den ganzen Tag ständig kurze Schauer. Man konnte kaum mal vom Zelt zum Klo laufen, ohne dass es in der Zwischenzeit wieder angefangen hätte zu regnen. Also es war schon richtig nervig. Vor allem, weil es halt im Zelt, wenn es nicht geregnet hatte, auch ein bisschen warm war. Und dann sind wir immer wieder raus aus dem Zelt, wenn es aufgehört hat zu regnen. Und nach 10 Minuten hat es wieder angefangen, dann musste man wieder rein ins Zelt. Und dann hat es halt kurz geregnet und dann konnte man wieder raus. Also es war ein bisschen frustrierend. Es war kein schönes Wetter. Aber zum Fahren wäre es wahrscheinlich halt auch nicht unbedingt besser gewesen. Deswegen war das auch noch ein Grund für den Ruhetag. Und der dritte Grund war, dass du, Belinda, etwas krank warst. Wie ging es dir? Was war los?
Schlecht ging es mir. Weiß nicht, habe ich mich wohl angesteckt. Vielleicht auf der Wanderung bei den 1000 anderen Leuten oder einem davon zumindest. Hatte Husten, bisschen, weiß ich nicht, erhöhte Temperatur, habe nicht gemessen. Aber ja, habe halt gekränkelt und war es ganz gut, sich ausruhen zu können. Aber nur einen Tag durfte ich, denn nach einem Ruhetag mussten wir dann doch auch weiter. So viel Zeit hatten wir dann leider doch nicht, obwohl ich noch nicht 100%ig wieder fit war und auch weiterhin noch ein bisschen Regen angekündigt war. Am Waikato River entlang gibt es den Waikato River Trail, der ja von sehr vielfältiger Beschaffenheit war. Also teilweise ging er einfach über asphaltierte Nebenstraßen, teilweise auf dem typisch neuseeländischen Radwegeschotter, aber es gab auch Abschnitte, die waren schon sehr mühsam.
Ja, also es gab den einen Abschnitt vor allem, der war super steil, völlig ausgewaschen auch und uneben, dazu dann auch noch rutschig, weil halt alles nass war vom Regen. Das war schon richtig mühsam. Und dann, was dann noch dazu kam, ist, dass es halt auch noch teilweise durch so hässliche, brachliegende, abgeholzte Waldflächen ging. Das heißt, es war nicht mal irgendwie schön, sondern potthässlich. Das heißt, die Anstrengungen haben sich nicht mal gelohnt. Und dann lag überall so Restholz noch auf dem Boden rum, was das Ganze halt noch holpriger und gemacht hat. Also ja, das hat sich nicht gelohnt, dieser Abschnitt. Und spätestens, als dann halt auch noch der Regen angefangen hat, da ja, war das dann doch ein bisschen zu viel des Guten für meine Laune. Insofern ist jetzt der Waikato River Trail vielleicht so ziemlich der einzige unserer Radwege in Neuseeland, den ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde. Also jedenfalls nicht die 20 Kilometer nördlich von Mangakino, die das hier ganz besonders betrifft. Und jedenfalls halt auch dann nicht, wenn man mit unserem Gepäck, also mit viel Gepäck unterwegs ist. Ich meine, mit dem Mountainbike ohne Gepäck oder so ist es natürlich schon cool. Da kann man das schon machen. Es ging auch zwischendurch durch schönen Wald und so. Aber für uns, würde ich sagen, hat es sich nicht gelohnt. Und der Rest von diesem Waikato River Trail war halt einfacher, angenehmer, aber jetzt nicht besonders spektakulär.
Immerhin konnten wir in der Nähe von Arapuni auf einem Zeltplatz zelten, der kostenlos war und tatsächlich eine heiße Dusche, also solarerwärmt, hatte. Glaube ich, der erste in Neuseeland, der noch kostenlos war und eine Dusche hatte. Naja, am nächsten Tag mussten wir dann auf die Straße so oder so wechseln, weil der Trail aufgehört hat und von dort aus bis in die Stadt Matamata fahren. Da sind wir übrigens dann direkt an Hobbiten-Movie-Set vorbeigefahren. Also das Filmset, was noch steht mit den Hobbit-Höhlen, also das quasi Herr der Ringe, Auenland-Gebiet, also von der Landschaft. Die Landschaft sieht dort ja eh überall so aus, aber so richtig die Hobbit-Höhlen und was wirklich im Film vorkommt, da muss man natürlich Eintritt zahlen, nicht zu knapp für und eine Tour machen.
Und 3 Wochen vorher einen Slot buchen, weil sonst alles ausgebucht ist, wenn man nicht das Glück hat, dass zufällig noch immer irgendwie kurzfristig was frei wird. Ne? Also muss man gut planen und nicht mal so eben spontan hingehen.
Ja, aber wir sind eben dran vorbeigedüst und sind dann direkt in die Stadt Matamata gefahren und dort begann dann schon wieder der nächste Cycle Trail, nämlich der 130 Kilometer lange Hauraki Rail Trail und der liegt so ziemlich am Ende unseres langen Neuseeland-Abschnitts unserer Tour mit dem Ziel Auckland bereits vor Augen und es war dann eigentlich schon auch genau das, was wir an dem, ja, zu dieser Zeit gebraucht haben. Also es war ein gut geschotterter, teils sogar asphaltierter Weg, völlig flach, fast ohne Steigung, Radweg, der uns eben schnurgerade nach Norden geführt hat. Also natürlich war es etwas langweilig, keine Frage, aber es war dafür halt super entspannt und effizient. Man muss nicht auf Verkehr achten und es ist flach, man kommt ganz gut voran. Also die ersten 36 Kilometer war es eben sogar ein asphaltierter Radweg entlang einer ruhigen Straße. Also fast schon wie so ein typischer Pendelradweg im ländlichen Raum in Deutschland. Und dann eben 47 Kilometer Schotterweg auf einer alten Bahntrasse. Das war dann vor allem abseits von Straßen, vor allem mit Kuhweiden links und rechts des Weges. Hier im Norden gibt es vor allem auch Molkereiwirtschaft, also anders als die Kühe weiter südlich, die halt eher zur Fleischproduktion gezüchtet wurden oder werden. Und nach dem Railtrail-Abschnitt waren es dann nochmal 47 Kilometer direkt am Meer entlang, vor allem auf Dämmen, wahrscheinlich ähnlich ein bisschen wie in Norddeutschland. Und ja, obwohl es mit Sicherheit die flachsten 130 Kilometer in ganz Neuseeland für uns waren, spielte der Wind hier eigentlich gar nicht mal so eine große Rolle, wie es sonst oft tut, wenn es flach ist. Wir hatten dann nämlich an diesen Tagen nur recht schwachen Wind und das aus mehr oder weniger gleichmäßig verteilt unterschiedlichen Richtungen. Mal ein bisschen von vorne, mal ein bisschen von hinten, mal von der Seite. Und so sind wir eigentlich ganz gut vorangekommen und sind an den zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 80 Kilometer gefahren.
Am Ende des Hauraki Rail Trails in dem kleinen Örtchen Kaiyawa gab es dann auch einen kostenlosen Campingplatz, den wir dann nochmal genutzt haben. War jetzt nicht so ein wahnsinniger schöner Platz, war vor allem irgendwie so ein Kiesweg und links und rechts ein paar Fleckchen Gras daneben, wo man sich hinstellen konnte mit seinem Campervan und seinem Caravan, was auch sehr, sehr viele Leute gemacht haben. Und wir mussten uns dann halt mit unserem Zelt irgendwie dazwischen quetschen. War irgendwie auch gerade ein Feiertag, der Waitangi Day, deswegen quasi so ein langes Wochenende. Was war nochmal der Waitangi Day? Was hat es damit nochmal auf sich?
Na, das ist der Nationalfeiertag Neuseelands. Du hattest ja in der vorletzten Episode auch vom Waitangi-Vertrag geredet, der so ein bisschen als die Gründung Neuseelands gesehen wird, also den Vertrag zwischen den Maori-Stämmen und der Königin oder der britischen Krone eben. Und der wurde an genau diesem Tag, also dem 6. Februar, unterzeichnet.
Okay, ja, ich habe es, glaube ich, damals in meinem Hintergrundteil vor zwei Episoden nicht als Waitangi-Vertrag bezeichnet. Der Name Waitangi ist da, glaube ich, nicht gefallen, aber den Vertrag an sich, den habe ich da auf jeden Fall erwähnt. Ja, jedenfalls entsprechend war halt schon ziemlich viel los, also quasi jeder Meter war da belegt, viele Camper in ihren Autos, in ihren Wohnmobilen mit Wohnwagen, aber es gab auch ein paar Zelte, gerade auch viele Maori-Familien, die dann mit Großfamilie oder mehreren Familien zusammen da gezeltet haben, haben dann auch so riesige Partyzelte aufgebaut neben ihren kleineren Schlafzelten und haben dann in den Partyzelten gegrillt oder hatten auch Kinderspielzeug dann da umherfahren, mit dem die Kinder gespielt haben. Also ja, da war schon echt Full House auf diesem Campingplatz, aber man muss sagen, trotz dieses Andrangs, dieses Trubels, tagsüber zumindest, war jede Musik ab 21 Uhr, 22 Uhr aus. Da war es wirklich ruhig und entsprechend konnten wir da eigentlich ja trotzdem ziemlich gut schlafen. Und selbst die Toiletten, von denen es jetzt nicht so viele gab, es gab irgendwie drei oder vier quasi Toilettenhäuschen, einzelne Toiletten, sind sowieso immer Unisex-Toiletten in Neuseeland, also meistens oder sehr häufig zumindest, war jedenfalls da auch so. Und es war jetzt nicht so viel für die Größe und die Anzahl der Leute, da, die auf diesem Zeltplatz waren, und die waren aber eigentlich auch erstaunlich sauber. Also Neuseeland zeigt, dass das schon geht, dass man durchaus auch, wenn viele Menschen zusammenkommen, trotzdem seine Ruhe nachts finden kann und trotzdem die Toiletten sauber halten kann.
Ja, entsprechend haben wir trotz dem ganzen Tohuwabohu auch noch einen Ruhetag dort gemacht, aber wir haben tagsüber das Zelt abgebaut und uns dann in den Park in der Nähe gesetzt und dort ein bisschen was gemacht, also haben das Zelt da nicht in dem engen Parkplatz-ähnlichen Campingplatz-Territorium stehen lassen quasi.
Also den Zeltplatz haben wir wirklich nur zum Schlafen benutzt. Tagsüber sind wir irgendwo hingegangen, wo es schöner und angenehmer war.
Ja, und dann standen nochmal zwei hügelige letzte Tage an der Küste um und in Auckland bevor. Und da gingen die Temperaturen auch nochmal ein bisschen hoch. Wobei, das heißt, dass es jetzt auf 24 Grad tagsüber hochging, was aber schon auch heiß war für uns.
Ungewohnt heiß auf jeden Fall, aber auch für die ganzen Neuseeländer, die wir getroffen haben. Die haben auch irgendwie uns die ganze Zeit angesprochen, boah, ist ganz schön heiß hier zum Fahrradfahren, oder? Und so, und waren sehr, sehr mitleidig mit uns, dass wir hier bei 24 Grad Fahrrad fahren müssen. Wobei man muss sagen, wenn es halt bergauf ging und so und die Sonne auf uns draufgeknallt hat, war es schon nicht so angenehm.
Nee, und hat mir auch nochmal vor Augen geführt, dass es insgesamt, also das muss ich jetzt schon sagen, in Neuseeland eigentlich richtig angenehm war. Richtig perfekte Temperaturen eigentlich immer so zwischen 15, 20 Grad Tagesmaximum. Ich würde sagen, das ist meine Komfortzone, was die Temperatur fürs Fahrradfahren angeht.
Bisschen weniger regnen hätte es aber schon dürfen.
Ja, das hat es jetzt nicht mehr getan an diesen zwei Tagen. Ja, da sind wir eben dann Richtung Auckland gefahren und einerseits wegen dem Waitangi Day und dem daraus folgenden langen Wochenende waren tatsächlich auch die einzigen passenden oder der einzige passende Campingplatz, den wir uns da ausgeschaut hatten, auch ausgebucht. Also der hätte 9 € pro Person gekostet. Das hätten wir sogar auch gezahlt gerne, aber der war ausgebucht. Wildzelten war auch schwierig in der Gegend, gab nicht viel, wo man sich verstecken könnte. Und daher habe ich gesagt, müssen wir jetzt ganz am Ende mal ausprobieren, einfach mal auf ein Grundstück zu gehen und direkt zu fragen, ob wir da zelten können, weil das haben wir nie so direkt gemacht bisher. Also es hat sich nur ergeben durch Zufall, ja. Aber so richtig gezielt auf Leute zugegangen und zu fragen, das haben wir nicht gemacht. Aber wir haben ja gehört, dass die Neuseeländer alle so nett sein sollen. Das wollte ich jetzt also mal ausprobieren bei der Gelegenheit oder bei dem Druck noch dahinter, was zu finden. Und an sich im Umland von Auckland sah das ganz vielversprechend aus, da die Leute da auf den grasigen Hügeln da immer so große Grundstücke hatten, entsprechend viel Rasen drumherum oder gar auf so einer kleinen Farm leben. Nicht so groß wie jetzt im Süden der Nordinsel, aber trotzdem auf jeden Fall viel Grasfläche haben. Trotzdem hat sich es erstmal als schwierig herausgestellt, da immer eigentlich keiner da war, wenn wir vorbeigeradelt sind und oftmals auch die Tore zu ihrer Einfahrt zu waren und dann kommt man halt gar nicht erst aufs Grundstück rein, um irgendwie fragen zu können.
Das Leben spielt sich halt hier in Neuseeland nicht so sehr auf der Straße ab, wie das in anderen Teilen der Welt häufig der Fall ist, dass die Leute halt vor allem draußen vor ihren Häusern sind, sondern hier ist es halt so wie in Mitteleuropa auch, dass halt die Leute nicht selten im Haus drin sind und extra klingeln, um zu fragen. Und nicht einfach so beim Vorbeifahren zu winken und zu sagen, ach, könnte man nicht da irgendwie auf dem Gras zelten. Das ist halt, wenn man da extra klingeln muss, ist halt schon nochmal eine deutlich größere Hürde.
Genau, und dann haben wir eigentlich bis abends, als schon die Dämmerung langsam eingesetzt hat, nichts gehabt. Und dann irgendwann war mal halt irgendwann eine Einfahrt offen. Man hat gesehen, da ist eine schöne Rasenfläche. Das Haus ist nicht allzu weit weg, vielleicht 20 Meter vom Toreingang. Da war zwar niemand zu sehen, aber ich habe gesehen, da brennt Licht im Haus und da habe ich gesagt, ja, lass einfach mal da hingehen und vielleicht ein bisschen vor das Fenster stellen, winken und schauen. Und schau an, wir haben gerade die Fahrräder vorm Haus geparkt, da kam auch schon eine Frau raus, das war eine Maori-Frau, hat gefragt halt, oder hat halt fragend geschaut wahrscheinlich. Und ich habe dann halt gefragt hier, ob wir nicht im Rasen zelten können. Wir haben nicht wirklich eine andere Möglichkeit. Und die hat sofort dann gesagt, ja klar, okay, stellt euch hin. Haben das Zelt aufgebaut dann direkt. Und dann ein paar Minuten später bringt dann noch ihre Tochter, also vermeintlich Tochter, auf jeden Fall eine jüngere Frau, noch 2 Portionen gebratenen Reis zu uns raus und gibt uns den. Da hatten wir noch ein Abendessen bekommen. Also hat sich herausgestellt, ja stimmt, die Neuseeländer sind ganz nett.
Am nächsten Morgen kam dann ein Auto reingefahren in die Einfahrt, da hatten wir das Zelt gerade so halb abgebaut und saßen dann neben dem halb abgebauten Zelt und haben ein bisschen gefrühstückt. Und der hat dann schon auch ein bisschen komisch geguckt erstmal und hat gemeint, did you camp there? Und wir haben dann gesagt, ja, wir haben aber gefragt und die Anwohnerin hier, die Dame hat gemeint, wir dürfen. Und dann meint er aber auch, ah, okay, cool. Und ist dann irgendwie halt zum Haus gefahren. Und später dann, nachdem wir dann auch fertig waren mit Frühstücken, haben sie uns dann auch nochmal zu sich auf die Veranda gebeten. Und es hat sich rausgestellt, der Typ, der da dann mit dem Auto angefangen kam, war der Sohn von der älteren Frau, die uns das Zelten erlaubt hat. Also beides auch offensichtlich Maori. Wobei anscheinend irgendwie der Urgroßvater oder so sogar Deutscher war, den es irgendwie zur Zeit einer der Weltkriege, der dem Ersten Weltkrieg nach Neuseeland verschlagen hatte und so irgendwie ist das wohl zustande gekommen. Und er hat dann auch erzählt, dass sie halt auch im Überlegen waren, mal irgendwie nach Deutschland zu gehen und so, aber dass es bisher irgendwie nicht so ganz geklappt hat. Und da muss ich auch sagen, dass ich mich da schon bei einem, ja, man muss ja schon fast sagen, rassistischen Vorurteil etwas selbst ertappt habe, weil ich halt für ein, zwei Sekunden lang den Gedanken im Kopf hatte, ach so, ja gut, das ist wahrscheinlich für euch nicht so leicht mit dem Visum, um nach Deutschland einreisen zu können. Bis mir dann aber zum Glück, bevor ich irgendwas gesagt habe, doch noch aufgefallen ist, ach scheiße, die Maori, das sind natürlich Neuseeländer, die haben einen neuseeländischen Pass, mit dem können sie ohne Probleme nach Deutschland einreisen. Ja, das war mir vor mir selbst dann doch ein bisschen peinlich, dass ich da so vorurteilsbehaftet war, auch wenn es nur für ein, zwei Sekunden ist, aber es ist schon krass, wie erschreckend, wie tief sowas dann doch auch irgendwie in einem drinsteckt.
Ja, zu deiner Verteidigung vielleicht ein bisschen, weil uns ja auch in den Indonesien und in den Ländern in Südostasien ab und zu mal die Leute angesprochen haben, dass sie gern mal nach Europa kommen wollen, aber es so schwierig ist mit dem Visum und sind von der Kultur halt dann noch ähnlicher wie die Maori hier und irgendwie hat sich das dann so festgesetzt. Aber ja, schlimm.
Klar, also ich meine, das war ein ständiges Thema auf unserer Reise, dass die Leute, die wir getroffen haben, immer wieder ein bisschen davon erzählt haben, dass sie auch gerne mal nach Europa wollen, aber dass es halt nicht so einfach ist für sie, wie es für uns einfach ist, in ihre Länder zu gehen. Also diese Ungerechtigkeit bezüglich des Passes war halt allgegenwärtig, aber trotzdem muss man halt schon sagen, dass ich bei einem britischstämmigen Neuseeländer diesen Gedanken wahrscheinlich nicht gehabt hätte, auch nicht für ein, zwei Sekunden. Naja, ich versuche mich zu bessern. Jedenfalls, dadurch, dass die Leute da auch so wahnsinnig nett zu uns waren und es überhaupt gar kein Problem war, dass wir dort auf ihrem Grundstück zelten konnten, bedeutete das im Prinzip letztlich, dass wir auf der Nordinsel Neuseelands komplett ohne für Übernachtungen zu bezahlen durchgekommen sind. Und das, obwohl Wildzelten auf der Nordinsel als ganz besonders schwierig gilt, weil immer alles so wahnsinnig eingezäunt ist.
Ja, wir haben ja auch nur 3-4 Mal wild gezeltet. Sonst waren wir immer auf kostenlosen Campingplätzen oder wurden von Leuten eingeladen bzw. durften da auf ihrem Grundstück zelten. Also ja, war gar nicht nötig, so oft wild zu zelten.
Ja, wenn man das einigermaßen sinnvoll plant, kann man tatsächlich weitgehend von kostenlosem Zeltplatz zum nächsten kostenlosen Zeltplatz gehen, ne? Wenn man seine Route und seine Tagesetappen entsprechend anlegt. Und ich meine, wir haben ja auch nie so richtig in diesen Schafweidengebieten, die eben immer eingezäunt waren, nach Wildzeltplätzen gesucht. Einmal haben wir direkt neben der Straße gezeltet, weil es da auch erlaubt war, haben wir in der letzten Episode erzählt, weil es in dem Distrikt Wildzelten erlaubt war ausnahmsweise. Und sonst halt mal neben Radwegen. Das hat dann auch einigermaßen funktioniert. Aber ja, man kommt auf jeden Fall durch. Also ja, wir haben ja die Google Map. Sehr detailliert findet ihr auf unserer FAQ-Seite auf der Website. Und da könnt ihr im Prinzip genau gucken, wo wir gezeltet haben, falls ihr auch irgendwie zufällig hier in Neuseeland auf der Nordinsel unterwegs seid und euch fragen wollt, wie kann ich das planen, um von Auckland nach Wellington zu kommen, ohne für Übernachtungen zahlen zu müssen. Könnt ihr da mal schauen. Nur halt bei den Leuten, wo wir eingeladen wurden, da blurren wir das ja immer, da sagen wir euch nicht genau, wo das ist, zum Schutz der Privatsphäre unserer Hosts. Da müsst ihr dann halt selber gucken. Aber ansonsten denke ich, könnte es schon hilfreich sein.
Ja, wir hatten auf jeden Fall dann eben eine ruhige Nacht vor Auckland noch und sind dann noch einen Schlenker ins Zentrum von Auckland gefahren und danach wieder Richtung Süden raus. Fast alles tatsächlich auf schönen kleinen Radwegen oder auf so mit Fußgängern geteilten Wegen. Also teils gingen die dann am Meer lang, in den Buchten, teils an kleinen Kanälen lang. Also ging schon auch noch immer ein bisschen hoch und runter. Auckland ist jetzt nicht alles flach, sondern wie ganz Neuseeland hügelig. Teils ging der Fahrradweg auch direkt neben der Autobahn lang, war trotzdem auch nicht flach. Offenbar hatten sie die Autobahn auch nicht flach gebaut. Aber ja, immerhin konnte man immer schön auf dem Radweg fahren. Eigentlich ganz angenehm für so 60 Kilometer eigentlich komplett durch die Stadt fahren. Und vom Eindruck her fand ich Auckland halt irgendwie typische weltliche Großstadt. Vom Wesen her jetzt eigentlich kein Unterschied zu dem, wie ich europäische Städte in Erinnerung habe. Also vom Flair her. Nur das vom Aussehen her gibt halt keine ganz alten Gebäude hier. Maximal so, weiß ich nicht, 200 Jahre vielleicht. Und laufen mehr Menschen vom asiatischen Schlag herum. Also damit meine ich jetzt nicht nur so pazifikmäßig Maori, sondern auch viele bei Ostasiaten oft in den Straßen unterwegs, wie in Australien ja eigentlich auch schon so und wie es in Europa vielleicht nicht ganz so sehr ist. Aber auch viele Touristen insgesamt unterwegs.
Ich meine, 200 Jahre ist jetzt ja für so ein Gebäude eigentlich je nachdem auch schon mal gar nicht so alt. Also ich sag mal, diese Rathäuser und so weiter, was man hatte, oder so irgendwelche repräsentativen Theatergebäude oder sowas, sowas gab es ja schon, was jetzt auch vergleichbar mit Karlsruhe zum Beispiel ist. Aber was es halt nicht gab, ist irgendwie so eine Altstadt, wie in Freiburg oder wie in, weiß ich nicht, wie in Rothenburg ob der Tauber oder sowas. Ne? Das hat halt gefehlt. Aber ich meine, wenn man jetzt mal das Schloss von Karlsruhe sich wegdenkt und da in den Marktplatz geht, dann sieht es da halt so aus wie in Auckland von den Gebäuden. Also Auckland ist eine Stadt vom Charme von Hannover, würde ich sagen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Es gibt eine Fußgängerzone und es gibt bestimmt auch einen Park und es gibt Radwege, wo man durchfahren kann. Keine Ahnung, wie das in Hannover ist. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, warum man da durchfahren sollte. Kann man das so zusammenfassen?
Bisschen arg kritisch, aber stimmt schon auch irgendwo.
Ja, damit neigt sich also unsere Zeit in Neuseeland langsam ihrem Ende zu. 70 Tage waren wir hier. Über 3000 Kilometer haben wir in Neuseeland mit dem Fahrrad zurückgelegt. Etwas mehr als 2000 davon allein auf der Südinsel. Und wir wollen jetzt mal noch ein paar einzelne Punkte ansprechen, die wir sonst in den Episoden irgendwie nirgends sinnvoll untergebracht haben und noch so ein bisschen so ein Fazit ziehen. Und anfangen wollen wir da bei den Radwegen von Neuseeland natürlich. Also das Coole und absolut Einzigartige an Neuseeland waren natürlich vor allem diese diversen Cycle Trails.
Ja, es gibt sogar ein staatlich gefördertes Programm zum Ausbau der Radwege in Neuseeland und es trägt den Namen Ngaharenga New Zealand Cycle Trails. Ngaharenga ist dabei Maori für Reisepfade oder so ähnlich. Und unter dem Dach dieses Programms werden auch die Liste der sogenannten Great Rides of New Zealand kuratiert. Das sind aktuell 23 Radrouten, die eben besondere Anforderungen erfüllen, wie zum Beispiel, dass er durch außergewöhnliche Landschaften führt, dass die langfristige Instandhaltung gesichert ist oder dass es historische Bezüge gibt und diese auch mit so Infotafeln erläutert werden und noch ein paar andere. Und von diesen aktuell 23 Great Rides sind wir 5 vollständig oder nahezu vollständig gefahren. Das waren zum Beispiel der Lake Dunstan Trail, der West Coast Wilderness Trail oder der Timber Trail. Weitere 4 sind wir zumindest zu großen Teilen gefahren, also mal mindestens die Hälfte der ganzen Traillänge, zum Beispiel den Roxboro Gorge Trail oder den Otago Central Rail Trail. Und von 3 weiteren haben wir nur kleinere Abschnitte beradet, zum Beispiel von dem Waikato River Trail. Aber insgesamt macht es immerhin 12 und damit mehr als die Hälfte, die wir eben zumindest teilweise beradelt haben. Die anderen 11, die lagen entweder so überhaupt nicht an unserer Route, zum Beispiel der Around the Mountains, der wäre noch südlich von Queenstown gewesen. Oder auf der Nordinsel gibt es noch ein paar weiter östlich von unserer Route, zum Beispiel die Great Lake Trails bei Taupo. Manche sind aber auch einfach ein bisschen zu unwegsam für unser Radreise-Setup. Da wäre es einfach schon gut, wenn man ein bisschen leichter bepackt wäre oder vielleicht sogar direkt nur mit einem Mountainbike und minimalem Gepäck unterwegs ist. Das wären zum Beispiel die Old Ghost Road oder der St. James Cycle Trail. Aber ja, jeder Radfahrer, der nach Neuseeland kommt, sollte sich da mal vielleicht die entsprechende Website anschauen und sich überlegen, ob er nicht so viele Great Rides wie möglich in seine Route mit einbinden möchte. Denn letztendlich sind diese Cycle Trails schon ganz wesentlich für das, was Radreisen in Neuseeland so speziell und cool macht.
Ja, soweit stimme ich zu, aber natürlich gibt es auch mal wieder was zu jammern. Das Einzige, was man wissen muss, was bei manchen der Radwege in Neuseeland, nicht bei allen, aber bei manchen, echt nervig war, dass die Zugänge oft mit so speziell geformten Pollern blockiert waren. Also mit so, naja, so gekrümmten Stahlstangen, die halt explizit dafür da waren, dass es halt irgendwie, ja, vor allem Motocross-Fahrern unmöglich gemacht werden soll, auf die Cycle Trails zu kommen, die man aber halt auch mit dem Fahrrad nicht einfach so passieren konnte. Jedenfalls nicht dann, wenn man viel Gepäck dabei hatte. Mit weniger Gepäck reicht je nachdem manchmal auch absteigen und schieben, aber bei unserem Setup mit dem ganzen Gepäck, da musste man halt oft echt das Gepäck abnehmen oder die Räder halb drüber tragen und Und ja, weiß ich nicht. Also ich meine, dass man halt ausgerechnet einen Radweg, ausgerechnet mit einem Fahrrad, nicht ohne nervige Hürden erreichen kann. Ja, weiß ich nicht. Das sind wir vielleicht aus Ländern wie Malaysia oder auch China an der einen Stelle schon gewohnt. Das ist jetzt nichts Neues, aber da hätte ich mir halt von einem Land wie Neuseeland echt eine bessere, sinnvollere Lösung erwartet. Zumal die Dinger halt dann bei 80 Kilometer Radweg oder so auch nicht unbedingt einfach nur einmal am Anfang und am Ende stehen, sondern halt dann auch, wenn man noch eine Straße oder so kreuzt, dann ne, wird dann halt auch dort dann jedes Mal, bevor man über die Straße fährt und nachdem man über die Straße gefahren ist, wieder. Also ja, ist echt auch einfach unnötig, weil halt auch auf den Radwegen, die diese speziellen Poller nicht hatten, zum Beispiel der Lake Dunstan Trail, ich keinen einzigen Motocross-Fahrer gesehen habe. Also es würde auch einfach nur ein Verbotsschild reichen. Weiß ich nicht, warum man Radfahrer da so, ja, solche Hürden in den Weg bauen muss. Also einfach nur, damit ihr wisst, was auf euch zukommt, natürlich lohnen sich die Radwege trotzdem, trotz der Poller. Es lohnt sich, das Fahrrad über diese komischen Poller, über diese Stangen drüber zu heben. Diese New Zealand Cycle Trails, die werden von verschiedenen Behörden und diversen nationalen und lokalen staatlichen Einrichtungen getragen und betrieben. Und eine davon, die da mitmischt, ist natürlich auch das allzeit immer wieder erwähnte Department of Conservation oder kurz DOC oder DOC. Auch wir hatten dieses DOC ja schon immer wieder mal hier im Podcast angesprochen, aber ich wollte jetzt hier zum Abschluss nochmal betonen, wie beeindruckend präsent diese Behörde wirklich an jeder Ecke in Neuseeland ist. Also was die alles für Aufgaben haben, was die alles machen und wie es zumindest auf mich wirkt, auch wenn ich es natürlich jetzt nicht letztlich wirklich gut beurteilen kann, aber zumindest wirkt es auf mich so, als würden sie das Ganze auch noch echt gut machen. Das finde ich schon echt krass beeindruckend. Also die sind zuständig für den Bau und den Unterhalt der ganzen Wanderwege in Neuseeland, inklusive der zugehörigen Beschilderung. Die bauen und betreuen die über 900 Schutzhütten und Übernachtungshütten entlang der Wanderwege. Die sind zuständig für viele, viele öffentliche Plumpsklos in der Natur, an Radwegen und an Wanderwegen. Sie organisieren zumindest in einigen Fällen auch den Bau der riesigen Hängebrücken, also zum Beispiel auch die Hängebrücken am Timber Trail. Sie betreiben über 250 Campingplätze, die Dock-Campingplätze. Sie sind außerdem zuständig für die Verwaltung der Nationalparks, Conservation Parks und Meeresschutzgebiete, inklusive der ganzen Touristeninformationen, für denen es auch echt viel gibt, also jedem Nationalpark oder teilweise, weiß ich nicht, jedem halbwegs bedeutenden touristischen Ort, und von denen gibt es viele in Neuseeland, der hat halt eine Touristeninformation, und da drin arbeiten Leute, die beim Department of Conservation angestellt sind. Und dann kümmern sie sich ja auch noch um das Monitoring und den Erhalt dieser Erhaltungsprogramme dieser ganzen bedrohten endemischen Tierarten, also Kiwi, Kakapo und so weiter, gibt es ja noch eine ganze Menge. Auch dafür sind sie zuständig. Und als wäre das noch alles nicht genug, übernehmen sie auch dann noch den Denkmalschutz und die Pflege von vielen historischen Bauwerken. Also Kim hatte uns das ja auch erzählt, dass es da irgendwo so ein Riesenhotel mal irgendwie gab, was halt schon irgendwie 100 Jahre alt ist, oder keine Ahnung, halt irgendwie von irgendeinem historischen Wert. Und dann wurde das irgendwie aufgegeben vom Besitzer und jetzt kümmert sich halt das Dock drum. So, als hätten die nicht noch genug anderes zu tun. Fand ich auch krass, dass auch da das Dock dafür zuständig ist und halt da den Verfall versucht aufzuhalten oder halt irgendwie versucht, das wieder an Leute zu verkaufen, die das dann weiter wieder betreiben und pflegen. Und ja, das alles mit einem Etat von rund 300 Millionen Euro pro Jahr und 2400 Bediensteten, was, wie ich finde, echt nicht so viel klingt für die ganzen Aufgaben. Auch wenn man natürlich sagen muss, schwierig zu vergleichen. Ich habe mal irgendwie versucht, das irgendwie mit dem deutschen Umweltministerium zu vergleichen oder so, aber das hinkt halt, weil es Department of Conservation ist halt kein Ministerium und dann gibt es auch noch in Neuseeland und ja, keine Ahnung, habe ich nicht so einen gescheiten Vergleich gefunden, aber ja, die Zahl sei trotzdem mal genannt. 300 Millionen Euro Etat. Jetzt haben wir noch ein paar kleine Fragen, die wir so ein bisschen ohne Zusammenhang jetzt hier vortragen und beantworten wollen. Einfach weil die sonst irgendwie nicht so richtig irgendwo reingepasst haben, aber wir sie trotzdem interessant und nennenswert finden. Fangen wir mal damit an. Belinda, was würdest du sagen? War Neuseeland das sauberste Land unserer Tour bisher?
Weiß nicht, war auf jeden Fall schon überdurchschnittlich sauber. Gerade die Südinsel ist auf jeden Fall super sauber gewesen. Auf der Nordinsel hat man jetzt dann doch auch ein bisschen Müll neben den Straßen auch mal gesehen. Liegt wahrscheinlich daran, dass auf der Nordinsel auch wieder mehr Leute wohnen. Mehr Menschen heißt immer mehr Müll. Aber trotzdem ist es ja eins der saubersten Länder, weit vorne unter den Top 3 der saubersten Länder, vielleicht sogar das sauberste Land. Ist schon ganz aufgeräumt hier. Vor allem, wenn man aus Südostasien kommt, sind es definitiv zwei Welten. Und auch Australien war dreckiger, sagen wir es so.
Wir haben die Sandflies schon länger nicht mehr erwähnt. Liegt es daran, dass wir uns so sehr daran gewöhnt haben oder dass es die auf der Nordinsel nicht mehr gibt?
Doch, jetzt ganz im hohen Norden gab es sie auch schon wieder und Stechmücken sind es auch wieder hervorgekommen. Leider. Hätte lieber nur Sandfliegen.
Ja, es gibt sie noch auf der Nordinsel, aber schon sehr, sehr viel weniger als zumindest auf der Südinsel gab es halt so Hotspots, wo die dann waren. Ich meine, generell, wenn man nach Neuseeland kommt, muss man sich jetzt nicht Sorgen machen, dass man, egal wo man ist, von früh bis spät von diesen Sandfliegen umschwirrt wird, sondern es gibt halt einfach so besondere, bestimmte Orte oder Regionen, wo die ganz besonders häufig sind. Im Prinzip so ähnlich, wie es mit Stechmücken ja auch ist von der Konzentration. Da gibt es ja auch nicht überall, aber auf der Nordinsel sehr viel weniger als auf der Südinsel. Jedenfalls dort, wo wir auf der Südinsel waren, oder?
Ja, das stimmt. Dann frage ich dich mal, ob sie unser Englisch nach 5 Monaten in Australien und Neuseeland verbessert hat.
Ja, also es hat sicherlich zumindest mal nicht geschadet, dass wir hier 5 Monate in englischsprachigen Ländern unterwegs waren und ja auch vor allem durch die Warm Showers Hosts auch immer wieder uns viel mit den Leuten hier auf Englisch unterhalten haben. Also schwer einzuschätzen, ob es jetzt wirklich besser ist als vor den 5 Monaten, aber wir haben zumindest auf jeden Fall die eine oder andere neue Vokabel gelernt. Zum Beispiel wissen wir jetzt, was ein Marsupial ist. Was ist ein Marsupial, Belinda?
Ein Beuteltier.
Ein Beuteltier, ganz genau. Marsupials sind die Beuteltiere. Das wusste ich vorher definitiv nicht. Und wir haben außerdem gelernt, dass man die Stadt Dunedin nicht Dunedin ausspricht, sondern Dunedin. Auch das habe ich vorher, glaube ich, so noch nie gehört. Aber ich denke, ich kann es mir jetzt merken. Ich denke, es wird mir jetzt in Erinnerung bleiben. Neuseeland ist ja ein recht langgestrecktes Land. In Nord-Süd-Richtung und entsprechend sind wir auch von Süden nach Norden gefahren. Im Prinzip fahren die meisten Leute entweder von Süden nach Norden oder von Norden nach Süden, wobei man sagen muss, die ganz große Mehrheit fährt eigentlich von Norden nach Süden. Als Gründe für diese Richtung, dass man eher von Nord nach Süd fährt, wird normalerweise genannt, zum einen, dass man halt typischerweise einfach in Auckland ankommt, also in der größten Stadt mit dem wichtigsten internationalen Flughafen. Da würde ich jetzt aber sagen, wenn man halt vorher in Australien war, dann kann man eigentlich genauso gut auch in Queenstown ankommen und dann halt von Auckland weiterfliegen, dann steht einem die ganze Welt offen, im Prinzip so, wie wir das ja auch gemacht haben. Umgekehrt, wenn man natürlich nach Neuseeland, nach Australien möchte, dann macht es auf jeden Fall Sinn, von irgendwo in der Welt nach Auckland zu fliegen und dann von Queenstown oder Christchurch kommt man dann auch wunderbar direkt nach Australien. Der zweite Grund, der normalerweise genannt wird, ist, dass die Landschaft, wenn man von Nord nach Süd fährt, kontinuierlich schöner wird. Nach dem Motto Save the best for the last, also das Beste kommt zum Schluss, sollte man also entsprechend von Nord nach Süd fahren. Und da würde ich sagen, also dass die Landschaft nach Süden tendenziell schöner wird, das ist richtig. Das heißt, wem best for last wichtig ist, der sollte wahrscheinlich tatsächlich eher von Nord nach Süd fahren. Mich oder auch, glaube ich, dich auch nicht, also uns, hat es jetzt aber eigentlich nicht gestört, dass wir nicht das Beste zum Schluss hatten, oder?
Nee, im Gegenteil, ich fand es so rum eigentlich fast besser, weil am Anfang waren wir halt total überwältigt und geflasht und oh, schöne Landschaft und alles toll in Neuseeland. Und ja, wer unsere Episoden aufmerksam hört, der weiß auch, dass es uns dann nach einem Monat, einen guten Monat oder so in einem Land dann auch irgendwann mal langweilig wird und was Neues wäre interessant. Deswegen war das zeitlich eigentlich ganz passend, dass wir jetzt am Ende eigentlich ganz froh waren über diesen entspannten Hauraki Rail Trail, den es dann noch gab. und so ein bisschen Ausklang zu haben. Und dann ist halt ein bisschen langweiliger und dann freut man sich schon aufs Weiterziehen sozusagen. Wer andersrum halt nach Neuseeland kommt und voller Vorfreude und Tatendrang und dann erstmal diesen langweiligen Teil da ganz im Norden hat und den Hauraki Rail Trail, ist dann auch ein bisschen Mist und blöd, dann da durchzumüssen, erstmal durch das Langweilige, bevor man das sieht, was man eigentlich sehen will in Neuseeland.
Trotzdem ist es definitiv so, dass die allermeisten von Nord nach Süd fahren. Das heißt, was schon auch zu bedenken ist, dass wenn man halt vielleicht ja darauf hofft, darauf setzt, dass man mit anderen vielleicht ein Stück zusammenradeln möchte, weil man zum Beispiel solo unterwegs ist, aber sich ganz gern mal mit anderen zusammentut, dann sollte man auf jeden Fall von Norden nach Süden fahren. Also wir haben in Neuseeland mit großem Abstand mehr andere Radreisende pro Zeiteinheit quasi getroffen, also pro Tag, pro Woche, pro Monat, als in jedem anderen Land zuvor auf unserer Tour. Aber die sind fast alle von Nord nach Süd gekommen. Das heißt, sie sind uns alle entgegengekommen. Kaum jemand ist mal in die gleiche Richtung gefahren. Insofern hätten wir jetzt da selten die Chance gehabt, mal mit jemand anderem zusammen uns zusammenzutun. Aber so viele, wie uns da entgegengekommen sind, da habe ich eigentlich keinen Zweifel, wenn man andersrum fährt, dann wird sich diese Gelegenheit früher oder später auf jeden Fall ergeben. Also wir haben ja wirklich mehr als 30 Radreisende im Monat getroffen. Es war schon außergewöhnlich. Ich meine, in Georgien damals haben wir gesagt, das wäre total viel, aber war nichts im Vergleich zu dem, was hier unterwegs ist.
Ja, eine interessante Frage ist vielleicht noch, wie sich unser fünfmonatiger Aufenthalt in Australien und Neuseeland auf unsere Finanzen ausgewirkt hat. Immerhin gelten die beiden ja als recht teure Länder. Und ja, es ist so, dass wir ungefähr doppelt so viel Geld in Supermärkten ausgegeben haben wie sonst, nämlich circa 200 Euro pro Person und pro Monat, während der Schnitt aller anderen Länder der Tour eben bei so circa 100 Euro pro Person und pro Monat für Supermärkte liegt. Aber das liegt halt auch daran, dass wir einen größeren Teil unseres Essens im Supermarkt eingekauft haben, weil wir nur sehr selten in Restaurants gegangen sind. Wenn man sich eben die Summe aus den Kategorien Lebensmittel aus Supermärkten und Restaurants anschaut, dann wird die Differenz schon kleiner. Dann sind es nur noch 210 Euro pro Person pro Monat in Ozeanien versus circa 160 Euro pro Person pro Monat in der ganzen Zeit vor Ozeanien.
Man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir bei unseren Warm Showers Hosts meistens auch verköstigt wurden und in Ozeanien waren wir halt doch deutlich häufiger bei Warm Showers Hosts als zuvor. Wenn das jetzt nicht gewesen wäre, also wenn wir da nicht häufig auch verköstigt worden wären, dann müssten wir wahrscheinlich auf die 210 Euro hier pro Person und Monat schon nochmal, keine Ahnung, 30, 40, 50 Euro oder so draufrechnen. Schwer zu sagen, ist aber jetzt einfach nur out of the top of my head. Ich weiß nicht, wie viel es wäre, aber es wäre auf jeden Fall natürlich schon noch mal ein bisschen mehr. Und was uns natürlich dankenswerterweise auch vor allem durch die Warm Showers Hosts ermöglicht wurde, haben wir halt hier in Ozeanien bei Übernachtungskosten massiv gespart, weil wir nie ins Hotel und auch nie in ein Hostel gegangen sind. Abgesehen von der Cabin, die wir uns da an Weihnachten mal für die 3 Nächte gegönnt haben, haben wir in den 5 Monaten nur bei einer Handvoll nicht kostenloser, aber immerhin noch recht günstiger Campingplätze für unsere Übernachtung überhaupt bezahlt. Und dadurch hatten wir halt in Ozeanien Übernachtungskosten von nur durchschnittlich 17 Euro pro Person und Monat. Und das war halt davor deutlich, deutlich mehr. Also vor Ozeanien waren das 130 Euro pro Person und pro Monat für Übernachtungen. Und wenn man jetzt also die Übernachtungskosten auch noch mit berücksichtigt, dann überholen quasi damit die früheren Etappen Ozeanien in den Kosten. Das heißt, wenn wir die 3 grundlegenden Kategorien Lebensmittel, Restaurants und Unterkünfte zusammenrechnen, dann kommen wir in Ozeanien auf 227 Euro pro Person und pro Monat und vor Ozeanien insgesamt auf 290 Euro pro Person und pro Monat. Das heißt, ja, bei diesen 3 Basiskategorien waren wir in Ozeanien günstiger dran als auf der gesamten Tour vorher. Das sind jetzt natürlich nicht unsere gesamten Ausgaben, also da kommen noch die ganzen anderen Kategorien obendrauf, die wir noch so haben. Die sind aber entweder eher vernachlässigbar, also zum Beispiel die Kosten für SIM-Karten, fürs Benzin, für unseren Campingkocher oder für den öffentlichen Verkehr in den Städten. Oder sie sind nicht so sehr abhängig von dem Land, in dem man jetzt ist. Also zum Beispiel die Krankenversicherung offensichtlich, die ist eh jeden Monat gleich. Aber zum Beispiel auch die Ausrüstungskosten, die schwanken halt total nach Bedarf. Also nur weil wir jetzt in Ozeanien da nicht viel ausgegeben haben für Ausrüstung, heißt es ja nicht, dass Ausrüstung in Ozeanien besonders günstig wäre. Und deswegen macht es jetzt halt irgendwie nicht so viel Sinn, die Ausgaben für die Ausrüstung etappenweise zu betrachten, sondern das müsste man dann eher auf die gesamte Tour umlegen. Trotzdem, weil es manche womöglich interessiert, wollen wir die Zahl mal kurz nennen. Wir haben insgesamt für alles, außer für die Flüge, in Australien und in Neuseeland ungefähr 4.000 Euro ausgegeben für zwei Personen. Also 2.000 Euro pro Person in ungefähr 5 Monaten. Wer sich dann noch mehr für die Gesamtkosten unserer Reise interessiert, also über alle Kategorien hinweg und aufgeteilt nach allen einzelnen Kategorien, dem lege ich den FAQ-Teil aus Episode 72 ans Herz. Da sprechen wir eben ausführlich über die Gesamtkosten unserer Reise inklusive alle Kategorien und es gibt ja auch auf unserer Statistikseite auf der Website das Finanzdiagramm, wo man das auch alles nochmal nachvollziehen kann.
Man könnte natürlich auch argumentieren, dass man die Flüge für unseren Vergleich hier in dieser Episode noch berücksichtigen sollte, weil die eben nötig sind, um überhaupt nach Australien oder Neuseeland zu kommen, was ja bei allen anderen Ländern unserer Tour nicht der Fall war. Also die Flüge Osttimor, Australien und Australien, Neuseeland haben uns zusammen 400 Euro pro Person gekostet. Bei den Kategorien Lebensmittel, Restaurants und Unterkünfte haben wir, wie vorhin vorgerechnet, ca. 50 Euro pro Person pro Monat im Vergleich zu den anderen Etappen vor Ozeanien gespart. Über 5 Monate also 250 Euro. Insofern, ja, das kann die Kosten für die Flüge nicht ganz ausgleichen. Dann kommen auch noch die 160 Euro pro Person für Benzin bei der Rental Car Relocation von Darwin nach Cairns dazu. Also ja, wenn man das alles dann wiederum berücksichtigt, war Ozeanien doch wieder eine überdurchschnittlich teure Etappe unserer Tour. Das auf jeden Fall. Und da haben wir noch gar nicht von dem Flug geredet, der uns nun wieder von Neuseeland wegbringen wird. Aber da könnte man natürlich auch argumentieren, auch wenn die Tour in Singapur oder sonst wo geendet hätte, hätten wir da ja nicht alles wieder zurückfahren wollen und wären dann wohl auch geflogen oder irgendwie anders zurückgekommen, was uns was gekostet hätte, Zug, Bus, keine Ahnung. Insofern ist dieser eine Flug von Auckland aus weiter jetzt nicht unbedingt spezifisch der Insellage von Ozeanien zuzurechnen. Aber die Flüge davor, um dorthin zu kommen, eben schon. Aber wo wir jetzt schon von diesem Flug reden, der nun ansteht und uns wieder von Neuseeland wegbringen soll, vielleicht sollten wir da jetzt auch mal auflösen, wo der denn eigentlich hingehen soll. Schließlich haben wir jetzt mit Neuseeland ja auch das Ende der Welt durchradelt, aus unserer europäischen Sicht zumindest. Da stellt sich natürlich die Frage, wie geht's jetzt weiter? Das ist ja jetzt schließlich so ziemlich das größte Dead End, in das man überhaupt hätte reinradeln können. Also an Fliegen führt natürlich kein Weg vorbei. Immerhin sind wir am Ende unserer Neuseeland-Route in Auckland rausgekommen, der größten Stadt Neuseelands mit dem größten internationalen Flughafen. Und im Prinzip steht uns hier mehr oder weniger die ganze Welt offen.
Das Natürlichste wäre ja eigentlich, irgendwie immer weiter nach Osten zu kommen. Und das bedeutet von Neuseeland aus halt Amerika. Tatsächlich war das auch die Idee, die ich lange Zeit, also schon in Zentralasien oder noch früher, im Hinterkopf mit mir rumgetragen habe. Also, dass man halt irgendwann von Ostasien aus, zum Beispiel von Singapur oder eben von Ozeanien aus, nach Südamerika übersetzen könnte und dort dann weiterfahren könnte. Aber letztlich haben wir uns jetzt doch dagegen entschieden und der entscheidende Schritt für diese Entscheidung, der fand eigentlich auch schon statt, als wir im Dezember 2024, also vor über einem Jahr, in Nordvietnam unterwegs waren, genauer gesagt in der Stadt Ha Giang. Als wir da nachmittags durch die Stadt spaziert sind, da hast du, Belinda, mir recht klar gesagt, dass du dir das mit Südamerika bzw. Amerika insgesamt direkt im Anschluss an Eurasien, Ozeanien quasi, an diese Tour nicht mehr so richtig vorstellen kannst. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was du mir damals auch in Ha Giang erklärt hast.
Ja, es ist ein bisschen komplexer, das in wenigen Worte zu fassen, aber ich versuche es mal. Also für uns nach Amerika überzusetzen, würde eigentlich bedeuten, dann auch ganz Amerika mitzunehmen und nicht für einen Miniteil dahin zu fliegen und dann wieder wo ganz anderes hinzufliegen. Das heißt, es würde bedeuten, sich nochmal committen für mehrere Jahre eines komplett neuen Abenteuers, nochmal komplett andere Kultur, andere Weltgegend. Und in Vietnam waren wir schon sehr lange auf der Reise unterwegs, hatten auch schon sehr lange keine längere Pause mehr an einem Ort gemacht. Und es war einfach so, dass sich die ganzen Eindrücke, das ganze Reisen, es hat sich aufgestaut. Und irgendwann ist es halt bei so einer Reise so, man hat so viele Eindrücke, so viel Neues gesehen immer. Und es ist irgendwann einfach nicht so spannend, wieder was Neues zu sehen. Nicht so, wie wenn man direkt von Deutschland jetzt irgendwo komplett anderes hinreist, eine komplett andere Kultur hat oder andere Landschaft und was und total geflasht ist. Es ist im Grunde Alltag geworden, das Radreisen. Und ich bin so ein bisschen reisemüde geworden und wollte mich nicht mehr committen für so einen langen Zeitraum und mir das auch gleichzeitig nicht versauen. Ich meine, ich hätte ja durchaus Lust jo, auf Kulturen in Südamerika und nochmal neue Landschaft. Aber ich hatte einfach die Angst, sich das zu versauen, wenn man da direkt im Anschluss hingeht, wenn man eigentlich noch voll drin ist in der Reise und eigentlich schon so merkt, dass einen neue Sachen nicht mehr so ja, überwältigen. Da gibt es Leute manchmal, Warm Showers oder so, die sagen einem, oh, das müsst ihr euch anschauen, total coole Landschaft oder total cooler Berg und das ist total toller View. Und man denkt halt so, oh, ja, geht so, habe ich jetzt eigentlich schon tausendmal gesehen oder so, überzeugt mich nicht oder sonst was. Aber man will nett sein und sagt ihnen, oh ja, ganz toll. Und das ist halt einer der Gründe, warum ich da nicht einfach nach Amerika übersiedeln wollte. Es war auch in Vietnam zu dem Zeitpunkt nicht absehbar, dass wir in naher Zukunft die Zeit oder Möglichkeit hätten, eine längere Pause an einem Ort zu machen, wo es uns auch wirklich gefällt, so wie in Tiflis irgendwie, wo es klimatisch passt, wo es sonst passt, wo man auch die Möglichkeit hat, was zu organisieren, was man innerhalb der Reise sonst vor Ort nicht so machen kann. Mein Fahrrad-Setup hat mir seit damals nicht mehr so ganz gefallen. Es ist einfach zu schwer, gewisse Straßenrouten machen keinen Spaß und ich würde es gerne umstellen. Darüber kann man sicherlich in einer der nah oder fern Zukunft liegenden Episoden mal genauer drauf eingehen, aber das ist was ich nicht einfach on the road machen kann oder möchte. Und ich wollte einfach mit diesem Setup und diesem Ballast an Reiseeindrücken nicht direkt nach Amerika übersetzen.
Ja, so ungefähr hast du mir das damals auch in Haseyang gesagt. Und ehrlich gesagt, ich konnte das damals schon und ich kann es auch heute noch echt gut nachvollziehen, auch weil es mir halt ein gutes Stück selber so ging und geht. Also so eine längere Pause von mehr als ein, zwei Wochen, ein paar Monate von dem Radreisen, von diesem Leben, wäre schon mal echt schön, mal wieder. Würde ich auf jeden Fall auch so sehen und vor allem halt dann, wenn man nochmal so einen großen Schritt auf einen neuen Kontinent geht, wo man ja vielleicht eben halt auch nochmal ein bisschen Zeit braucht, um das alles ordentlich sich zu überlegen, zu planen und die ganze Ausrüstung, die man dann eben braucht, wenn man da dann nochmal ein, zwei, drei Jahre, was weiß ich, wie lange man dafür brauchen würde. Ja, da muss man sich halt einfach ein bisschen vorbereiten, was Ausrüstung angeht, was Planung angeht und das jetzt so on the fly hier irgendwie mal in zwei Tagen bei einem Warm Showers Host irgendwie zu machen, ist nicht ideal und ja, insofern ging es mir im Prinzip auch selbst echt ein bisschen so, dass wenn ich mich mal ehrlich gemacht habe, dann hat mich dieser Gedanke jetzt hier nach Amerika vielleicht zu fliegen demnächst und da dann nochmal eben sich zu committen für drei Jahre auch doch irgendwie ein bisschen abgeschreckt. Ja, daher haben wir uns im Prinzip bereits damals noch am selben Tag in Haseyang einen Plan überlegt, was wir stattdessen machen könnten und der hat sich im Wesentlichen eigentlich bis heute gehalten. Also die wesentlichen Kernpunkte haben sich da seither nicht geändert, würde ich sagen, im Vergleich zu dem, was wir noch am selben Tag in Haseyang uns überlegt und besprochen haben.
Also erstmal haben wir nochmal bestätigt, dass wir tatsächlich noch nach Australien und Neuseeland gehen wollten. Das war ja auch noch nicht komplett klar gewesen zu dem Zeitpunkt, aber es machte geografisch Sinn und da wollten wir dann auf jeden Fall noch hin, wenn wir schon da sind. Zweitens haben wir dann gesagt, okay, von Auckland werden wir dann weiterfliegen müssen, aber nicht nach Amerika, aber auch nicht irgendwie direkt zurück nach Hause. Das wollten wir auch auf gar keinen Fall, die Reise hier jetzt abbrechen, schon in Neuseeland und einfach so vom Ende der Welt nach Hause fliegen. Nee, nee. Und dann haben wir uns halt Gedanken gemacht, was wäre denn eine Alternative? Und ja, ich habe dann, glaube ich, eingeworfen, wie wäre es denn mit Japan? Weil Japan war ehrlich gesagt schon immer recht weit oben, auch in der Liste der Länder, in die ich mal hin wollte. Und das haben wir bisher noch nicht abgegrast. Einfach, gut, es hat die ostasiatische Kultur, da waren wir jetzt schon, aber halt ganz anders irgendwie noch auf so eine, weiß ich nicht, industrielle westliche Art und Weise vielleicht ein bisschen oder nochmal komplett eine andere Kultur. Leute sind nett und still und höflich und alles ist ruhig, weiß ich nicht, Landschaft auch wieder ein bisschen anders, so auf den Inseln da. Ich weiß gar nicht so recht, was ich mir genau drunter vorstellen soll, aber so ein bisschen so.
Du magst Anime, seien wir ehrlich, darauf läuft es doch letztlich hinaus, oder? Daher weht der Wind.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen, ja stimmt, ist auch ganz gut, irgendwie diese Verspieltheit auch noch so ein bisschen. Nicht schlecht.
Japan war ja im Prinzip durchaus auch damals im Gespräch, als wir uns entscheiden mussten, ob wir von der Mongolei aus nach Südostasien fahren oder eben abbiegen nach Korea und Japan. Aber da ging es halt gerade voll auf den Winter zu, als wir da in der Mongolei waren oder aus der Mongolei rauskamen. Und deswegen haben wir uns halt damals für den wärmeren Süden, also für Südostasien entschieden. Und jetzt gehen wir halt stattdessen im Februar nach Japan. Ob das vom Wetter viel besser ist, als es damals gewesen wäre im November, das werden wir sehen. Also Kälte wird definitiv eine Herausforderung in Japan, vor der ich auch schon echt ein bisschen Bammel habe. Aber wenigstens ist es jetzt halt Ende Winter und das heißt halt, es wird hoffentlich mit jedem Tag wärmer. Und das wäre halt damals nicht der Fall gewesen, wenn wir damals direkt Richtung Japan gefahren wären. Und außerdem gibt es tatsächlich noch einen Grund, der für Japan spricht, jetzt hier als nächstes Ziel von Neuseeland aus. Und zwar ist Japan, genauer gesagt Tokio, einer der kürzesten Direktflüge von Auckland aus, das folgende beiden Bedingungen erfüllt. Erstens in ein Land, in dem wir beide noch nicht waren. Und zweitens an einen Ort, von dem man nicht unbedingt wieder fliegen muss, um weiterzukommen. Also wahrscheinlich ist es sogar der kürzeste Flug, der diese beiden Kriterien erfüllt, denn von diesen ganzen Pazifikinseln hier, also Fidschi und so weiter, da kommst du ja nur wieder weg, wenn du wieder fliegst, also nur mit einem weiteren Flug. Die Philippinen und Brunei, da käme man theoretisch auch mit der Fähre wieder auf Kontinentalasien zurück, aber Philippinen und Brunei, die werden von Auckland aus nicht angeflogen, also da kommt man eh nicht hin mit einem Direktflug. Taiwan wäre noch eine Option gewesen, da gibt es Direktflüge und man kann auch mit der Fähre von Taiwan nach China fahren, aber in Taiwan war ich schon mal, erfüllt also auch nicht die beiden Kriterien. Dann gäbe es noch Santiago de Chile halt in Südamerika, aber Santiago de Chile wäre halt tatsächlich weiter weg als Tokio von Auckland. Und ja, deswegen ist eben Tokio wahrscheinlich das Ziel, also das nächste Ziel von Auckland aus, in einem Land, in dem wir beide noch nicht waren und von wo aus man nicht wieder fliegen müsste, um nach Europa zu kommen. Und entsprechend ist unser Plan auch, dass dieser Flug von Auckland nach Tokio hoffentlich der letzte dieser Tour sein wird. Der letzte Flug dieser Tour. Und wir den Rest ohne Flug hinkriegen werden.
Ja, aber mehr über unsere Pläne und Ideen wollen wir erstmal noch nicht verraten. Soll ja schließlich auch ein bisschen spannend hier bleiben. Und außerdem wollen wir keine großen Pläne verkünden, die sich dann nachher aus Gründen vielleicht doch nochmal völlig ändern müssen. Fest steht, wir fliegen jetzt erstmal nach Japan.
Den Flug von Auckland nach Japan, den hatten wir schon gebucht, als wir noch in Australien waren. Und zwar für den 12. Februar mit Air New Zealand. Air New Zealand ist auch die einzige Airline, die diese Strecke Auckland-Tokio direkt bedient. Aber trotz dieses Monopols, das die da haben, können wir uns eigentlich über den Ticketpreis nicht beschweren, finde ich. Also wir haben pro Person 466 Euro bezahlt für diesen Flug. Da ist dann aber auch schon das zusätzliche Aufgabegepäck dabei, das wir buchen mussten, sodass jeder von uns jetzt 7 Kilogramm Handgepäck mitnehmen darf und jeder außerdem auch noch 2 Aufgabegepäckstücke von jeweils 23 Kilogramm, wobei eins davon das Fahrrad sein wird. Zusammen können wir also insgesamt 106 Kilogramm mitnehmen, inklusive der Fahrräder. Da haben wir aber dann trotzdem noch ein bisschen mehr Puffer, als es bei den beiden Flügen nach Darwin und dann nach Queenstown der Fall war. Das heißt, da müssen wir uns eigentlich relativ wenig Sorgen machen und können vielleicht sogar noch die ein oder andere Tafel Schokolade hier aus Neuseeland, die gute Whittaker-Schokolade, die neuseeländische, mitnehmen, falls es die in Japan nicht gibt.
Ja, und wir hatten auch schon mit einem Warm Showers Host in der Nähe vom Flughafen vereinbart, dass wir die letzten beiden Nächte dort übernachten können. Der Flug sollte schon morgen um 10 Uhr gehen. Das heißt, wir hätten in der zweiten Nacht beim Host, also schon mitten in der Nacht, zum Flughafen aufbrechen müssen. Es hat sich aber abgezeichnet, dass wir noch ein paar Tage früher in Auckland ankommen würden. Wir hatten also auch schon erfolglos einige weitere Warm Showers Hosts angefragt, um noch ein paar zusätzliche Nächte etwas näher beim Zentrum von Auckland verbringen zu können. Erwies sich dann aber doch als sehr schwierig. Also die Nachfrage nach Warm Showers Hosts in Auckland ist offenbar größer als das Angebot. Aber ist auch egal, denn 8 Tage vor dem geplanten Abflug kam dann eine E-Mail von Air New Zealand rein. Da waren wir noch auf dem Hauraki Rail Trail. Und die haben geschrieben, ja, der Flug fällt aus. Und wir wurden auf einen anderen Flug 1,5 Tage vorher umgebucht. Der Abflug ist jetzt also am 10. Februar um 11.45 Uhr abends, also 23.45 Uhr geplant.
Außerdem sollte der Flug jetzt zumindest formal auch von einer anderen Airline durchgeführt werden, nämlich von Vamos Air. Auch das hat uns erst ein bisschen irritiert, haben dann aber mal ein bisschen gegoogelt und recherchiert und rausgefunden, dass Vamos Air eine spanische Charterfluggesellschaft ist. Das heißt, die bieten eigentlich keine eigenständigen Linienverbindungen an, sondern die betreiben einfach nur eine Handvoll Airbus A330 und ja, vermieten die eben an andere Airlines. Also offenbar hat Air New Zealand gerade irgendwie technische Probleme mit ihren Dreamlinern und deswegen haben sie jetzt für einige Flüge in der aktuellen Sommersaison sogenannte Wet-Lease-Verträge mit Vamos Air geschlossen. Wet Lease, also quasi Nassmiete, heißt, dass Vamos Air nicht nur das Flugzeug vermietet, sondern auch noch die Crew dazu und sich dann auch um die Flugzeugversicherung und um die Wartung kümmert. Das heißt, im Prinzip ja, wird der Flug eben mehr oder weniger komplett von Vamos Air betrieben, aber der Flug läuft eben trotzdem unter einem Air New Zealand Code und quasi kundenseitig, also von den ganzen Buchungsbedingungen und so weiter, von der Kundenservice und alles, das läuft alles über Air New Zealand. Und deswegen konnten die uns da halt quasi auch einfach drauf umbuchen auf diesen Flug. Ja, als wir die E-Mail bekommen haben, haben wir natürlich erstmal gedacht, oh scheiße, alle Pläne wieder über den Haufen werfen. Das Wichtigste war dann erstmal, dass wir schnell unserem Host in Auckland geschrieben haben, ob wir auch schon 2 Tage früher kommen können. Und das ging zum Glück in Ordnung. Und als das dann geklärt war und unser Host bestätigt hat, dass das kein Problem ist, ja, haben wir uns dann eben Gedanken gemacht und echt gemerkt, ja, eigentlich ist es jetzt gar nicht so schlimm, wir würden eh nicht so richtig einen anderen Warm Showers Host finden für die Zeit, die wir sonst noch in Auckland verbringen müssten. Jetzt sind wir halt 2 Tage früher dran. Wir sind gut in der Zeit. Eigentlich passt das schon. Eigentlich gar nicht so schlimm. Und entsprechend haben wir dann Air New Zealand bestätigt, dass das für uns okay ist und wir auch keinen Refund wollen, also kein Geld zurück. Also das hatten sie dann auch noch angeboten, dass wenn einem halt der alternative Flug nicht passt, dass man dann einfach den vollen Flugpreis erstattet bekommt. Aber ja, in dem Fall war das eigentlich so in Ordnung für uns und wir haben ihr Angebot akzeptiert.
Ja, ganz praktisch, wenn man so reist wie wir, ne? Wenn du jetzt hier irgendwie 2 Wochen Urlaub irgendwo machst, ist schon blöd, wenn ein Flug plötzlich 2 Tage vorher geht. In beide Richtungen würde ich fast sagen, je nachdem. Aber für uns ist das ja an sich kein Problem, kein größeres. Ja, jedenfalls der genannte Warm Showers Host, bei dem wir dann eben die letzten beiden Nächte vor dem Flug unterkommen durften, beziehungsweise gerade dürfen, der heißt Libby. Das ist eine ältere Dame, die offenbar mittlerweile alleine lebt. Mutmaßlich ist ihr Mann, der früher Pilot bei Air New Zealand war, verstorben. Wir haben bisher jetzt nicht explizit nachgefragt, aber so scheint es. Und ja, sie hat sich tatsächlich erst seit kurzem bei Warm Showers angemeldet, aber hostet seither anscheinend fast jeden Tag. Zumindest haben wir jetzt auch 2 andere ihrer Gäste kennengelernt, seit wir hier sind, die eben gleichzeitig mit uns hier übernachten bzw. übernachtet haben. Und ja, Libby war nicht nur eine unfassbare Hilfe, für uns, weil wir bei ihr übernachten durften, sondern sie hat uns sogar schon vorab zwei passende Fahrradkartons organisiert, was schon mal einen riesigen Ballast von einem Radreisenden, der fliegen muss, nimmt auf jeden Fall. Und wir mussten uns dann heute nur noch um die Kartons kümmern, in denen wir unsere Fahrradtaschen aufgeben können. Das war jetzt aber auch keine große Sache. Also in einem nahegelegenen Industriegebiet wurden wir relativ schnell fündig. Und Libby hat uns sogar auch angeboten, uns zum Flughafen zu fahren. Haben wir jetzt von anderen Radreisenden auch öfter mal gehört oder gesehen, dass die sich in Ozeanien auch gerne mal zum Flughafen fahren lassen oder abgeholt werden. Da sind die Hosts auch sehr kulant hier.
Aber nicht mit uns, das haben wir natürlich abgelehnt. Schließlich ist es uns wichtig, dass wir keinen Kilometer motorisiert zurücklegen, wenn sich's vermeiden lässt. Der Flug lässt sich halt nochmal nicht vermeiden, wenn man von Neuseeland nach Japan kommt, aber bis zum Flughafen, bis zum Check-in-Schalter, da wollen wir aus eigener Kraft dann uns auch bis dorthin hinbewegen. Und sei es jetzt, ob wir Fahrrad fahren oder ob wir das Fahrrad auf dem Trolley vor uns herschieben, das zählt dann im Zweifelsfall auch aus eigener Kraft. Aber naja, Libby hat dann auch gesagt, sie würde auch einfach die leeren Kartons zum Flughafen fahren und wir fahren mit dem Fahrrad zum Flughafen und dann treffen wir uns dort und sie übergibt uns die Kartons. Und das, ja, das wäre natürlich schon eine Hilfe. Das werden wir wahrscheinlich so machen. Also ja, Libby ist wirklich eine unheimlich aufgeweckte und engagierte alte Dame und ich frage mich wirklich, ob sie dieses Maß an Engagement für ihre Warm Showers Gäste auf Dauer durchhalten kann. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte das nicht. Also vor allem nicht in der Schlagzahl. Also wenn man hier irgendwie mehrere Gäste pro Woche hat und die Hälfte davon fliegt wahrscheinlich auch von Auckland aus weiter und dann organisiert sie für die alle irgendwie Fahrradkartons oder wieder, ich weiß nicht. Also sehr, sehr beeindruckend und ja, wahnsinniges Glück für uns auf jeden Fall. Wir sind sehr dankbar dafür.
Ja, jedenfalls hatten wir dank Libby wohl auch die entspannteste Flugvorbereitung der Tour, was auch gut war, weil wir durch den vorgeschobenen Flug jetzt auch echt nicht so viel Zeit hatten für alles. Und wir ja auch noch was anderes zu tun hatten. Du hast zum Beispiel noch den Kocher gereinigt.
Ja, wir haben von anderen Radreisenden gehört, die von Queenstown nach Australien geflogen sind, dass sie denen die Benzinflasche und die Pumpe, die in der Benzinflasche drin steckt, weggenommen haben. Anscheinend war die Benzinflasche im Fahrradkarton am Fahrrad dran und das haben sie im Scanner dann irgendwie gesehen, dass da diese Flasche ist und dann mussten sie den Fahrradkarton nochmal aufmachen und haben sie gemeint, ja, Benzinflasche dürft ihr nicht mitnehmen. Die hatten sie wohl schon irgendwie geputzt, aber halt irgendwie, weiß ich nicht, ob da noch minimal irgendwie Geruch vom Benzin war und die meinten dann, ja, muss man professionell rein, bla bla bla, reinigen lassen. Ja, deswegen haben wir das jetzt nochmal sehr gründlich gemacht und werden wahrscheinlich auch die Benzinflasche ins Handgepäck nehmen und dann so tun, als wäre es unsere Trinkflasche und dann kann es schon mal jedenfalls mal nicht passieren, dass wir nochmal die Fahrradkartons irgendwie aufmachen müssen. Und außerdem wollen wir die Pumpe getrennt von der Flasche transportieren, damit, falls sie uns die Flasche wegnehmen, wir auf jeden Fall die Pumpe behalten können und so. Ja, alles ein bisschen, sind wir generell ein bisschen vorsichtiger, als wir bei den bisherigen Flügen waren.
Ja, aber ansonsten hatten wir eben trotzdem noch die Zeit, uns hier um diese Podcast-Episode zu kümmern. Und morgen geht's jetzt also nach Tokio. Und Air New Zealand hat uns versprochen, zumindest wegen der Flugverschiebung, dort dann unsere erste Nacht im Hotel zu zahlen. Und natürlich auch nicht im billigsten. Also es gibt ein bestimmtes Limit, bis zu dem sie eine Hotelübernachtung und auch ein gewisses Budget fürs Essen zahlen. Und wir versuchen natürlich, das Limit ganz gut auszureizen, weil es teurer ist als jedes Hotel, das wir uns selber leisten würden und man sich das ja durchaus mal gönnen kann. Ich hoffe, wir kriegen es dann auch wieder zurück danach. Wir berichten dann in der nächsten Episode, ob das geklappt hat und was wir da Schönes uns gegönnt haben.
Es ist natürlich irgendwie einleuchtend, dass dieser Schritt jetzt hier aus Neuseeland hinaus ein sehr wichtiger Etappenwechsel, also eine ganz besondere Zäsur für unsere Tour darstellt. Mindestens genauso wichtig wie damals unsere Winterpause in Tiflis oder das Erreichen des Endes des eurasischen Festlands in Singapur. Und daher dachten wir, ist es vielleicht ein ganz geeigneter Zeitpunkt, mal einen kleinen FAQ-Teil zur Tourstatistik zu machen. Also zur Statistik unserer Tour von Karlsruhe auf der einen Seite der Welt bis nach Neuseeland auf der anderen Seite der Welt. Wir haben ja auf unserer Webseite eine ausführliche Ausrüstungsliste und haben dazu auch passende FAQ-Teile aufgenommen. Der letzte davon in Episode 59. Und genauso haben wir auch eine sehr ausführliche Statistikseite auf unserer Website und vielleicht kann man dazu ja eben auch mal einen FAQ-Teil hier im Podcast machen. Also der Plan wäre, dass wir hier mal die wichtigsten und interessantesten Daten nennen, außerdem ein bisschen analysieren, ein bisschen interpretieren und auch ein paar Auswertungen hier ausbreiten, die aus unserer Statistikseite auf unserer Website nicht direkt hervorgehen. Das wird natürlich ein bisschen eine Zahlenschlacht. Das lässt sich beim Reden über Statistiken nicht vermeiden. Also ist es vielleicht auch nicht unbedingt nach jedermanns Geschmack. Aber wie immer haben wir natürlich auch wieder Kapitelmarken im Podcast eingebaut in dieser Episode, sodass ihr dieses FAQ-Kapitel gerne überspringen könnt, wenn ihr nicht so der Zahlen-Nerd seid. Aber vielleicht gibt es ja auch ein paar Zahlen-Nerds unter euch und für euch ist dieser FAQ-Teil gemacht. Wir werten unsere Tourstatistik jetzt hier in diesem FAQ-Teil aus mit Stand vom 8. Februar 2026. Gestartet auf die Tour waren wir ja am 2. Juli 2022. Das heißt, wir sind jetzt insgesamt 1318 Tage unterwegs. Von diesen Tagen waren 843 Fahrtage. Dabei definieren wir bei uns, bei unserer Tour, einen Fahrtag als einen Tag, an dem wir mit unserem Fahrrad unter vollem Gepäck Strecke zurückgelegt haben. Unter vollem Gepäck ist dabei natürlich eine wichtige Einschränkung, das heißt ein Tag, wo man ohne komplettes Gepäck mal ein bisschen in der Stadt rumgefahren ist, und das Gepäck hat man im Hotel gelassen, oder man fährt mal mit dem Fahrrad schnell zum Einkaufen und lässt Gepäck auf dem Campingplatz oder im Hotel, das zählt dann nicht als Fahrtag, sondern wirklich nur, wenn man auch mit komplettem Gepäck unterwegs war. Wie lang diese Strecke ist, die man unter vollem Gepäck zurückgelegt hat, ist dabei allerdings völlig egal. Also unser kürzester Fahrtag, den wir als Fahrtag gewertet haben, der war gerade mal 0,68 Kilometer lang, also 680 Meter. Da haben wir einfach innerhalb einer Stadt mal das Hotel gewechselt. Aber da mussten wir natürlich dann mit dem gesamten Gepäck von dem einen Hotel 680 Meter zum anderen Hotel fahren. Und entsprechend unserer Definition zählt das dann eben auch schon als Fahrtag. Ein Ruhetag ist im Prinzip komplementär dazu dann entsprechend ein Tag, an dem wir nicht unter vollem Gepäck geradelt sind. Und von den 1318 Tagen waren 323 Ruhetage. Das heißt, auf jeden Ruhetag kommen bei uns ungefähr 2,6 Fahrtage oder anders ausgedrückt, in einer Woche fahren wir im Schnitt 5,1 Tage Fahrrad und 1,9 Tage sind Ruhetage. Allerdings wichtig, unsere viermonatige Winterpause in Tiflis zählt da nicht mit dazu. Das heißt, die Tage der Winterpause in Tiflis, die zählen wir weder als Fahrtage noch als Ruhetage, sondern als, ja, wir haben da noch die Kategorie sonstige Tage eingeführt. Und die haben wir jetzt einfach bei der Betrachtung, wie viele Fahrtage, wie viele Ruhetage, wir hatten einfach mal außen vor gelassen. Wir haben insgesamt 75 Mal auf dieser Tour einen einzelnen Ruhetag gemacht, aber wir haben auch 26 Mal gleich drei Ruhetage hintereinander gemacht. 26 mal 3 sind 78, das heißt letztlich haben wir also 78 von allen Ruhetagen im Rahmen von Ruhetag-Triplets, sage ich mal, verbracht. Und das sind die meisten, also die meisten Ruhetage haben wir nicht irgendwie einzeln verbracht oder zwei aneinander gehängt, sondern die meisten Ruhetage haben wir im Rahmen von Ruhetag-Triplets verbracht. Das war so eine Standard-Ruhetagzeit für uns, gerade wenn wir in Städten waren, haben wir dann häufig ja schon irgendwie anderthalb Tage am Podcast gearbeitet, für eine neue Episode zum Beispiel, und dann nochmal anderthalb Tage für Sightseeing oder Ausruhen oder Sonstiges gehabt. Und deswegen waren drei Tage so eine Standard-Ruhezeit, sage ich mal, für uns. Wenn wir einen Ruhetag gemacht haben, dann war das weit überwiegend in Hotels. Also 74% aller Ruhetage haben wir in Hotels verbracht. Ansonsten haben wir die Ruhetage vor allem gemacht, wenn wir irgendwo bei Leuten eingeladen waren, inklusive Warm Showers Hosts. Beim Wildzelten oder auf einem Campingplatz haben wir hingegen nur 21 Ruhetage verbracht. Kommen wir als nächstes zu Zahlen zur gefahrenen Strecke. Ähnlich wie bei den Fahrtagen zählen wir dabei auch wieder nur die Strecke, die wir mit dem Fahrrad und unter vollem Gepäck zurückgelegt haben. Das heißt, wenn wir gehitchhiked sind oder mit dem Bus oder mit dem Zug gefahren sind oder auch wenn wir Ausflüge mit dem Fahrrad ohne Gepäck gemacht haben, dann zählt das nicht zu dieser Strecke dazu, über die wir jetzt hier reden werden in diesem Abschnitt. Bis heute haben wir auf dieser Tour 50.504 Kilometer unter vollem Gepäck mit dem Fahrrad zurückgelegt. Wenn wir die Winterpause in Tiflis nicht berücksichtigen, sind das also rund 1.318 Kilometer pro Monat. Wobei wir zuletzt, wenn wir irgendwie geplant haben, meistens so mit ungefähr 1.250 Kilometern pro Monat kalkuliert haben. Und das heißt, wir waren ja etwas schneller als unsere Kalkulation, was ja auch sinnvoll ist, dass die Kalkulation tendenziell einfach ein bisschen konservativer ist, als man es dann tatsächlich nachher häufig fährt. Umgerechnet auf die Fahrtage ist das ein Schnitt von 60 Kilometern pro Fahrtag, weil aber natürlich da auch diese super kurzen Fahrtage eine Rolle spielen, wo wir also zum Beispiel nur innerhalb von der Stadt von einem Hotel zum anderen gefahren sind, haben wir noch eine andere Kategorie definiert, und zwar die des sogenannten vollen Fahrtags. Ein voller Fahrtag ist ein Fahrtag, bei dem wir sowohl mindestens 3 Stunden geradelt sind, also im Sattel saßen, als auch mindestens 5 Stunden zwischen der Abfahrtszeit und der Ankunftszeit liegen. Also zwischen den Zeitpunkten, wo wir zum ersten Mal aufs Fahrrad aufgestiegen sind an dem Tag und wo wir zum letzten Mal vom Fahrrad abgestiegen sind. Wenn wir also zum Beispiel nur am Vormittag fahren und schon mittags Feierabend machen, dann werden zwischen Abfahrts- und Ankunftszeit in der Regel keine 5 Stunden liegen und das wäre entsprechend dann kein voller Fahrtag. Oder wenn wir zwar morgens losfahren und erst spät abends ankommen, aber dann nur relativ kurz geradelt sind an diesem Tag, weil wir zum Beispiel, was weiß ich, irgendwie 6 Stunden Mittagspause gemacht haben in der Stadt, um uns die anzuschauen, oder weil es so heiß war und wir eine extrem lange Mittagspause gemacht haben oder aus welchen Gründen auch immer, dann wäre das entsprechend auch kein voller Fahrtag. Und wenn man dann nur die vollen Fahrtage betrachtet, dann kommen wir entsprechend auf einen etwas höheren Kilometerschnitt pro Tag von 69 Kilometer, also 69 Kilometer pro vollem Fahrtag. Mehr als 100 Tageskilometer sind wir übrigens an 49 Tagen gefahren. Das sind 6% aller Fahrtage. Die meisten dieser Fahrtage mit mehr als 100 Kilometern, nämlich fast 3/4 davon, lagen in China, vor allem in Xinjiang, in der Mongolei und in Saudi-Arabien. Also einfach in Weltregionen, in denen es eher flach ist. Und wenn dann noch der Wind günstig steht, dann kommt man einfach relativ schnell voran und deswegen häufen sich diese langen, also weiten Strecken eben vor allem dann in diesen Gebieten. Eigentlich sind diese Bedingungen auch in Australien häufig anzutreffen, aber irgendwie hat sich da tatsächlich nicht ein einziges Mal ergeben, dass wir einen Tag mit mehr als 100 Kilometer hatten. Ein bisschen spielt natürlich auch immer so ein bisschen der Zeitdruck eine Rolle. Also wir hatten in Saudi-Arabien, in Nordchina und in der Mongolei ein bisschen mehr Zeitdruck, weil in Saudi-Arabien die Hitze und in China und in der Mongolei die Kälte bevorstand. Deswegen wollten wir da einfach ein bisschen schneller fahren, um diesen Klimabedingungen zu entgehen. In Australien hatten wir hingegen keinen besonderen Zeitdruck. Insofern ist das vielleicht ein Teil der Erklärung, warum wir da, obwohl es flach war und wir auch oft Rückenwind hatten, nie über die 100 Kilometer hinausgekommen sind. Der einzelne Tag mit der allerlängsten Strecke, das war übrigens unser letzter Tag in der Mongolei. Da hatte ab 4 Uhr morgens ein Sturm angefangen und dann haben wir entsprechendes Zelt abgebaut, damit es uns auch nicht davon weht, und sind dann um 4.52 Uhr losgefahren. Da war es auch noch dunkel und haben dann im Prinzip den ganzen Tag mit kräftigem Rückenwind da Strecke gemacht und sind auch abends bis um 18.14 Uhr gefahren, also wirklich früh aufgestanden, früh losgefahren. Relativ spät angekommen und da hatten wir dann entsprechend 161,57 Kilometer auf dem Tacho. Das war der absolute Rekord auf unserer Tour bisher, auch mit einigem Abstand. 9 Stunden 17 saßen wir an diesem Tag im Sattel. Es gab aber noch einen Tag in Saudi-Arabien, da saßen wir sogar noch länger im Sattel. Der Rekord da liegt bei 9 Stunden 53 Minuten. An dem längsten Fahrtag mit den 161,57 Kilometern in der Mongolei, da hatten wir eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 17,4 km/h. Es gab aber auch noch ein paar kürzere Fahrtage mit noch höheren Durchschnittsgeschwindigkeiten, vor allem eben eher kurze Tage, an denen es dann weit überwiegend bergab ging. Insgesamt hatten wir 4 Tage mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von über 20 km/h. Die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit an einem Fahrtag waren 23,8 km/h in Kirgisistan, wo wir halt einfach nur in die Stadt Osh runtergerollt sind noch. Also das war zwar gar nicht mehr so, es waren trotzdem irgendwie noch, glaube ich, 30, 40 Kilometer oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber da ging es halt wirklich nur bergab. Und Rückenwind hatten wir auch noch, wenn ich mich richtig erinnere. Und entsprechend kam da dann diese wirklich außergewöhnlich hohe Durchschnittsgeschwindigkeit von 23,8 Kilometer zustande. Insgesamt, über die gesamte Tour hinweg, liegt unsere Durchschnittsgeschwindigkeit aktuell bei 12,6 km/h. Die absolute Höchstgeschwindigkeit, die haben wir im Oman erreicht. Da ging es einmal so steil, aber trotzdem relativ gerade bergab und wir hatten perfekten Asphalt, dass wir, also ich zumindest, zumindest für einige Millisekunden lang 82,66 km/h gefahren bin. Das ist aber natürlich eine absolute Ausnahme. Also mehr als 70 km/h, sage ich mal, fährt man wirklich nur sehr, sehr selten. Um genau zu sein, sind wir nur an drei verschiedenen Tagen schneller als 70 km/h gefahren. 50 km/h hingegen ist einigermaßen Standard, wenn es mal bergab geht. Also an 36%, also mehr als jedem dritten Fahrtag, haben wir zumindest mal kurz die 50 km/h erreicht und sind kurz schneller gefahren als 50 km pro Stunde. Nach den hohen Geschwindigkeiten können wir vielleicht mal noch kurz die Kehrseite betrachten, nämlich die niedrigen Geschwindigkeiten. Unsere niedrigste Geschwindigkeit überhaupt war 0 km pro Stunde. Das ist jetzt vielleicht keine wahnsinnig übermäßige Überraschung. Die niedrigste Durchschnittsgeschwindigkeit an einem Tag hatten wir halt vor allem an sehr kurzen Tagen. Also zum Beispiel an dem Tag, wo wir Mount Aragats in Armenien einfach nur unseren Wildcampingplatz gewechselt haben. Da haben wir am ganzen Tag nur 2,5 Kilometer zurückgelegt und unsere Räder auch überwiegend einfach querfeld eingeschoben. Dass da dann keine große Durchschnittsgeschwindigkeit rauskommt, ist irgendwie klar. Wir hatten aber auch noch ein paar längere Fahrtage mit echt miesen Durchschnittsgeschwindigkeiten. Also unter allen vollen Fahrtagen war die niedrigste mittlere Geschwindigkeit 6,07 Kilometer pro Stunde. Das war in Usbekistan. Und da sind wir in 4 Stunden und 37 Minuten Fahrzeit nur 28 Kilometer weit gekommen. Das war passenderweise Tag Nummer 666. Also war klar, dass das vielleicht eher ein bisschen ein teuflischer Tag wird. Da ging es wirklich fast nur steil bergauf die ganze Zeit. Und das dann auch noch auf relativ üblen Schotterstraßen. Und ja, entsprechend kommt da halt echt mal eine sehr miese Durchschnittsgeschwindigkeit bei raus. Insgesamt hatten wir an 76 vollen Fahrtagen eine Durchschnittsgeschwindigkeit von unter 10 km/h. Das sind also 11% aller vollen Fahrtage. Dann kommen wir vielleicht mal zu ein bisschen weniger technischen Thema, nämlich unsere Übernachtung. Dabei betrachten wir grundsätzlich nur die Übernachtungen an Fahr- und Ruhetagen, das heißt die Übernachtungen von den sonstigen Tagen, also während unserer Winterpause in Tiflis, die werden nicht berücksichtigt. Und somit bleiben ohne diese Winterpause 1171 Nächte übrig auf unserer Tour, die wir berücksichtigen. Von diesen 1171 Nächten haben wir 596 Nächte im Zelt geschlafen, das sind 51%. Von diesen Zeltnächten wiederum haben wir 517 Nächte wild gezeltet, das sind 44% aller Nächte. 417 Nächte haben wir in Hotels oder ähnlichem verbracht, also Homestays, Guesthouses und so weiter. Das sind 36% aller Nächte. Und außerdem wurden wir natürlich auch hin und wieder mal von Leuten am Straßenrand eingeladen oder von Warm Showers Hosts eingeladen, nachdem wir eine Anfrage an sie über Warm Showers, über die Plattform gestellt hatten. Und so, also bei irgendwelchen Privatleuten, sage ich mal, haben wir 186 Nächte verbracht. Das sind 14% aller Nächte. Aber Achtung, da gibt es natürlich dann auch eine Überlappung mit den Zeltnächten, denn manche Zeltnächte haben wir zum Beispiel im Garten von Leuten gebracht, die uns eingeladen haben. Das heißt, die 168 Nächte bei Privatleuten, die sind nicht disjunkt, sage ich mal. Also die überlappen sich mit den 596 Nächten, die wir im Zelt geschlafen haben. Auf unserer Statistikseite haben wir auch diese Übernachtungskategorien nochmal etwas dargestellt, auch nochmal ein bisschen feiner aufgeteilt, noch ein bisschen genauer definiert, was Wildzelten und so weiter genau bedeutet. Da könnt ihr das nochmal genauer nachvollziehen, falls ihr wollt. Wie war eigentlich so das Wetter auf unserer Tour? Generell kann man sagen, eher zu heiß als zu kalt. Also wenn wir mal festlegen, dass Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad tagsüber angenehm zum Fahrradfahren sind, dann war es an 336 Fahrtagen heißer als dieser angenehme Bereich, aber nur an 70 Fahrtagen kälter, also unter 15 Grad. Das liegt natürlich vor allem daran, dass wir immer recht erfolgreich dem Winter versucht haben, aus dem Weg zu gehen. Dass es aber einfach unmöglich war, der Hitze überall aus dem Weg zu gehen. Also vor allem, wenn man halt von der Nord- auf die Südhalbkugel runterfahren möchte, dann kommt man halt durch die Tropen durch und da kann man fahren, zu welcher Jahreszeit man möchte, da kann man der Hitze nicht ausweichen. Aber immerhin waren halt auch 52% der Fahrtage innerhalb des angenehmen Bereichs. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht, immerhin jeder zweite Tag. 84% unserer Fahrtage waren tagsüber niederschlagsfrei. Damit hatten wir deutlich weniger Regentage, nämlich nur ungefähr halb so viel, wie man in Karlsruhe so übers Jahr hinweg erwarten würde. Also macht sich hier dann vielleicht schon auch bemerkbar, dass wir recht viel durch trockene Gegenden gefahren sind, durch Wüsten, aber dass wir zum Beispiel auch in den Tropen, vor allem während der Trockenzeit, dort unterwegs waren. Die wenigsten Regentage hatten wir, wenig überraschend, in der Etappe im Nahen Osten, also als wir vor allem in Wüsten halt unterwegs waren. Dort im Nahen Osten hat es nur an 8% der Fahrtage dort geregnet. In Ozeanien, Australien, Neuseeland, war das schon deutlich anders. Hier hat es an 31% aller Fahrtage geregnet und das war damit mit Abstand die verregnetste Etappe. Und jetzt noch zum für Fahrradfahrer vielleicht wichtigsten Thema, Wind. Es gibt ja unter Radfahrern die eiserne Regel, dass egal in welche Richtung man fährt, der Wind immer von vorn kommt. Und wir haben uns extra jeden Tag die vorherrschende Windrichtung notiert, um diese Regel mal zu bestätigen, mit Fakten und Daten zu unterlegen. Leider ist das Ergebnis nicht besonders zufriedenstellend, wenn einem dieser Grundpfeiler des radfahrerischen Selbstverständnisses lieb und wichtig ist. Tatsächlich hatten wir nämlich sogar mehr Rückenwind als Gegenwind. Also insgesamt kam der Wind an 36% der Fahrtage eher von hinten, aber nur an 27% der Fahrtage eher von vorne. An den übrigen Fahrtagen war es windstill oder die Windrichtung hat halt ja, so gewechselt, dass es keine eindeutige vorherrschende Windrichtung an dem Tag gab. Wir hatten übrigens nur eine Etappe, in der Wind sehr viel häufiger von vorne kam als von hinten und das war der Nahe Osten. Da hatten wir sogar in etwa der Hälfte aller Fahrtage Gegenwind. Das heißt, wenn von euch jemand da im Nahen Osten rumfahren will, dann vielleicht besser andersrum als wir. Aber die anderen Etappen, Vorderasien, Zentralasien, Gobi-Altai, also in Xinjiang und der Mongolei, sowie auch in Ozeanien, die haben das mehr als wettgemacht. Also vor allem in Zentralasien und in der Mongolei möchte man definitiv eher von West nach Ost fahren als umgekehrt. Und auch wenn es natürlich ein bisschen so ein Bias gibt, weil wir gerade in Westkasachstan zum Beispiel manchmal extra Ruhetage gemacht haben, um Gegenwind auszusitzen und wir immer nur den Wind an Fahrtagen tatsächlich jetzt hier für die Auswertung betrachtet haben. Das heißt, da kann es schon ein bisschen Bias geben, dass eigentlich mehr Gegenwind war, als unsere Zahlen hier hergeben, weil wir dann einfach nicht Fahrrad gefahren sind. Aber trotzdem, also da Zentralasien, Mongolei rum ist, von West nach Ost definitiv die bessere Richtung. Bei den anderen Etappen, also Balkan, China und Südostasien, da war Rückenwind und Gegenwind für uns einigermaßen ausgeglichen. Da spielt die Richtung nicht so eine Rolle, in welche man fährt. Wenn wir schon von Etappen reden, wir haben unsere Tour ja in bisher 8 Etappen eingeteilt, also in den Balkan von Karlsruhe nach Istanbul, Vorderasien, das umfasst Türkei, Zypern, Nordirak und die Kaukasusregion, der Nahe Osten, einigermaßen selbsterklärend. Zentralasien sind die 4 Stan-Länder, durch die wir durchgefahren sind. Altai Gobi war die Etappe in Xinjiang und der Mongolei. Und dann China hat eine eigene Etappe bekommen. Das ist so groß, dass sich das gelohnt hat. Dann die 7. Etappe war Südostasien, von Vietnam bis Osttimor. Und dann jetzt eben Ozeanien in Australien und Neuseeland. Die mit Abstand längsten dieser Etappen waren für uns Südostasien und Vorderasien mit jeweils ungefähr 10.000 Kilometer Strecke. Die anderen Etappen waren eher so zwischen 4.000 und 7.000 Kilometer lang. Wenn man sich anschaut, wo wir mehr auf asphaltierten oder unasphaltierten Straßen gefahren sind, dann gibt es zwischen den Etappen relativ große Unterschiede. Also fast nur Asphaltstraßen hatten wir im Nahen Osten und in China. Da hatten wir so rund 3%, also nur 3% Schotter bzw. unasphaltierte Wege. Das hätte man sicherlich auch wunderbar mit schmäleren oder vielleicht sogar ja, Rennrad-, Gravelbike-Reifen machen können. Anders sieht es aus, zum Beispiel in der Altai-Gobi-Etappe, wo wir dann schon 17% unasphaltierte Straßen hatten. In Zentralasien waren es 23% unasphaltierte Straßen. Und der Spitzenreiter ist aber tatsächlich Ozeanien mit 30% unasphaltierten Wegen. Was aber natürlich vor allem auch auf die vielen unasphaltierten Radwege, vor allem in Neuseeland, zurückzuführen ist. Dennoch, insgesamt über die Tour sind wir schon halt deutlich mehr auf Straßen als Offroad unterwegs gewesen. Wir sind auf dieser Tour bisher 6.388 Kilometer auf unasphaltierten Straßen gefahren und es entspricht letztlich nur 13% der gesamten Strecke. Auf unserer Tour von Karlsruhe nach Neuseeland sind wir bisher durch 41 verschiedene Länder gekommen und haben übrigens auch in jedem einzelnen davon mindestens eine Nacht im Zelt verbracht, mit der einzigen Ausnahme von Singapur. Da waren wir nur 4 Nächte und die haben wir alle bei einem netten Warm Showers Host verbracht, bei Yichyong war das damals. Weil wir aber in manche Länder mehrmals eingereist sind, haben wir insgesamt 62 Mal eine Grenze überquert. Das heißt, in viele Länder sind wir halt eingereist, dann wieder ausgereist und dann wieder ins selbe Land eingereist. Zum Beispiel sind wir von Montenegro nach Albanien, dann zurück nach Montenegro und wieder nach Albanien gefahren. Sowas kam halt entsprechend öfter mal vor und deswegen hatten wir sehr viel mehr Grenzübertritte als verschiedene Länder. Die häufigsten Einreisen in ein und dasselbe Land hatten wir nach China. Da sind wir insgesamt 4-mal eingereist, wenn man den Visa-Run nach Kasachstan in Gemini mit berücksichtigt, wo wir halt ausgereist und dann direkt wieder eingereist sind. China ist auch das Land, in dem wir die meiste Strecke zurückgelegt haben, nämlich 5.980 Kilometer, gefolgt von der Türkei und Australien. In insgesamt 16 Ländern sind wir jeweils mehr als 1.000 Kilometer gefahren und in 12 Ländern haben wir uns jeweils länger als 30 Tage aufgehalten. In Kuwait, Zypern und Griechenland sind wir dagegen jeweils unter 100 Kilometer geradelt. Und Griechenland ist tatsächlich auch das einzige Land der Tour, in dem wir insgesamt nicht einmal 24 Stunden Zeit verbracht haben. Trotzdem haben wir auch in Griechenland mal gezeltet. Auch hier gilt, wenn euch da noch weitere Details interessieren sollten, wir haben auf unserer Statistikseite eine Länderstatistiktabelle. Die kann man auch sortieren und dadurch kann man zum Beispiel schauen, in welchen Ländern wir die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit hatten oder den geringsten Anteil an Asphaltstraßen. Deutschland ist bei dem geringsten Anteil an Asphaltstraßen übrigens relativ weit oben, weil wir da halt auch relativ viele geschotterte Radwege gefahren sind. Und deswegen kommen wir entsprechend in Deutschland auf einen Schotteranteil von 34%.
So, jetzt geht's also erstmal nach Japan und da haben wir durchaus auch wieder richtig Vorfreude drauf.
Ja, also ich bin zum einen durchaus gespannt auf diese neue Herausforderung durch die Kälte im Februar in Japan. Einfach weil wir halt in den letzten anderthalb Jahren einfach sehr viel mehr mit Hitze als mit Kälte zu kämpfen hatten. Das ist einfach mal eine interessante Abwechslung, denke ich. Und wir können auch mal endlich mal wieder unsere Winterausrüstung einsetzen, die wir jetzt zuletzt halt monatelang nutzlos mit uns herumgeschleppt haben. Auch wenn man natürlich schon sehr wohl bewusst ist, dass ich mich wahrscheinlich nach 3 Tagen in der Kälte in Japan höchstwahrscheinlich wieder nach der Hitze hier sehen werde oder wahrscheinlich sogar selbst nach der Hitze, ja, vielleicht nicht ganz in Südostasien, aber zumindest in Australien. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon auch darauf, mal wieder in eine völlig fremde, neue Alltagskultur einzutauchen und in so einer Kultur zu reisen. Ich meine, das ist halt schon was, was jetzt hier in Ozeanien auf Dauer doch ein bisschen langweilig war. Ich meine, die Natur war schön, die Radwege waren schön, aber die Leute waren halt wie wir und es hat halt schon auch irgendwie einen gewissen Reiz, in so eine Kultur wie China oder jetzt auch Japan einzutauchen, wo einfach so die Dinge im Alltag ein bisschen anders funktionieren, als man das gewohnt ist und wo das Essen vielleicht auch anders ist und so weiter. Und das dann einfach zu sehen, wie solche Dinge im Alltag funktionieren anderswo, da freue ich mich drauf.
Also wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es uns in Japan ergehen wird. Ich hoffe, ihr auch ein bisschen. Und in der nächsten Episode werden wir dann wie gewohnt davon berichten. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.